Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und da sind wir auch schon wieder mit dem Autokino. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max-Nikolaus Maria von Nachtsheim und auf der anderen Seite sitzt Christian Nanu Bloß, Twitter-Ikone. Hallo Christian.
Schönen guten Tag. Schön, dass ich hier mal in einem Podcast sein darf. Auch mal ein neues Medium für mich.
Auch mal.
Als Twitter-Ikone.
Twitter-Ikone.
So kennt man mich,
hat,
ja.
Hat diverse Lebensmittel und Cafés in Aschaffenburg groß gemacht und jetzt ist er heute hier. Ich bin froh, dass ich auch mal wieder einen Stargast begrüßen darf in diesem Podcast. Na und?
Ja, hi. Also mir persönlich geht's körperlich ganz gut, kann ich mal so sagen. Ansonsten geht's mir so von meiner Psyche her und von meinem sonstigen Wohlsein auch eigentlich ganz gut, weil jetzt meine Freundin wieder da ist. Die ist mich besuchen gekommen für ein paar Tage und da freue ich mich sehr drüber. Allerdings geht's mir auch gleichzeitig ein bisschen schlecht, weil ich so Weltschmerzgedanken habe und so, die Last oder einfach es ist ein schwieriges Jahr, in dem glaube ich, ich hoffe, dass dieses Jahr so ausgeht, dass dass ganz viele dumme Leute ein bisschen oder so ignorante, dumme Arschlöcher, dass es die ein bisschen weniger gibt dann vielleicht, dass die ein bisschen zurückschreiten müssen und ich hoffe die ganze Zeit noch auf ein Happy End, ehrlich gesagt. Weil das ist so, kennst doch so diese Filme, die nur, wo du denkst, der kriegt nur in die Fresse. Also das Jahr ist im Moment eigentlich wie die Reise vom Revenant, bis jetzt fühlt sich das so an. Und
jetzt. Sind wir schon in der, wenn das Jahr The Revenant ist, Sind wir schon in dem Part, wo das Jahr in einem toten Bär schläft?
Ich wollte gerade sagen, den Bär hat er noch nicht getroffen wahrscheinlich. Es ist einfach schwierig, es ist einfach ein scheiß Jahr. Es ist einfach ein richtig beschissenes Jahr, in dem viele beschissene Sachen passiert sind. Und mit beschissen meine ich natürlich dann jetzt, was da vor kurzem passiert ist, dieser schreckliche Mord, nachdem dann Gott sei Dank endlich dieses Rassismus-Thema in einer Art und Weise besprochen wird, wie es noch nie der Fall war, glaube ich. Und es ist für mich aber auch, muss ich auch sagen, so, dass ich glaube, man darf nicht schweigen, aber ich habe auch Angst, was Falsches zu sagen, was jemanden auch verletzen könnte. Deswegen gucke ich irgendwie mir nur Sachen an und da, wo jemand gesagt hat, wie es ihm mit irgendwas ging, das teile ich dann einfach. Und ansonsten halte ich gerade die Fresse im Internet.
Ja. Das ist auch alles ganz schön schwer. Und das fühle ich genauso. Und mir geht es wahrscheinlich exakt. Also mir geht es momentan genauso. Mir geht es so okay. Also ich kann mich jetzt irgendwie nicht so richtig beschweren. Und ich war auch am Freitag ja mal im Europapark. Was auch ganz nett war und so. Also man macht so Sachen, aber man muss halt sagen, alles läuft unter so einer ganz seltsamen Schwere und so richtig sich fallen lassen, wie das von einem halben Jahr oder so das ging, das ist halt einfach gerade nicht drin. Das ist auch, das verlange ich auch gar nicht, nur das stellt man dann halt so für sich fest. Zu dieser ganzen Geschichte momentan dazu was zu sagen. Es ist auf jeden Fall, also ich glaube, man kann sehr, 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 sehr viel Falsches sagen dazu. Man kann aber auch sehr, sehr viel Richtiges dazu sagen. Man muss aber gerade in unserer Rolle auch einfach vorsichtig sein. Ich habe aber auch gestern war ja der Tag, der Dienstag, an dem viele Leute einfach schwarze Kacheln gepostet haben. Und das wurde ja dann auch direkt wieder von einigen Leuten zu sehr, sehr attackiert. Und natürlich glaube ich auch nicht, dass zum Beispiel das Posten einer schwarzen Kachel großartig was bringt, vor allem wenn dann zwei Stunden später die gleichen Personen, die gerade noch sagen, heute ist Blackout Dienstag, dann 2 Stunden später wieder in Latte Macchiato posten, dann haben sie den Sinn relativ verfehlt von der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn direkt Leute wieder angegriffen werden, weil sie halt eine Kleinigkeit posten, weil sie nicht so viel dazu sagen, weil sie natürlich auch Angst haben, weil man halt auch so schnell so viel sagen kann, weil wieder alle attackiert werden und man dann wieder auch sogar auf die Leute, die auch nur das, um ein kleines Zeichen für sich zu setzen, direkt wieder attackiert. Das fand ich dann auch schon wieder einfach zu viel, so, weil dann heißt, irgendwann wird keiner mehr was sagen, weil die ganze Zeit, egal was du sagst, immer irgendeiner kommt und sagt, das ist aber falsch, das macht man aber nicht so, das aber nicht so. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich auch in solchen Zeiten. Dass sehr, sehr schnell auf alle draufgesprungen wird, die irgendwas falsch machen. Ich habe da ein sehr gutes Video gesehen von Stay, das ist so ein Twitcher auch, der immer sehr, sehr kritisch sich gegenüber Sachen äußert und der hat dann auch gesagt, so, dass, wie das sich halt so gerade verhält, wenn so Influencer mal was sagen und wie die auch so teilweise dann in die Ecke getrieben werden, dass sie was sagen. Und jetzt sind Influencer manchmal nicht die hellsten Birnen im Raum. Und dann versuchen die sich irgendwie mit ihren Worten halt irgendwie zu artikulieren. Und das gelingt dann halt auch nicht immer. Und dann werden sie auf der einen Seite, wenn sie sich äußern, wenn sie sich nicht äußern, heißt, warum äußerst du nicht? Wenn sie sich äußern, heißt, warum hast du dich geäußert? Das ist alles scheiße. Das ist alles sehr, 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 sehr schwierig und es ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Und man geht da wirklich gerade, man will selber diese Fehler nicht machen. Und deswegen ist man sehr, sehr vorsichtig.
Ja, ja, also ich finde auf jeden Fall auch richtig, was du gesagt hast, das mit dem Latte Macchiato Bild, kurz nachdem man einen Kachel gepostet hat, das ist schon eine Absurdität, ne?
Ja, das war halt einfach gestern wieder, also da bin ich auch gestern, also ich folge ja auch einfach sau vielen Suicide Girls. Das sei einfach so mein Steckenpferd im Internet, einfach sich viele halbnackte tätowierte Frauen anzugucken. Und die haben halt teilweise dann auch so, ne? Die haben halt diese Kachel gepostet, haben dann irgendwie 2, 3, und das sind ja auch teilweise Leute, die in Amerika sind so. Und dann aber 2 Stunden später halt wieder irgendwie die typischen Selfies und haben überhaupt nicht den Sinn verfehlt. Also ich glaube, man, das hat ja auch irgendwie den Sinn, dass man den Platz frei macht, um A, zum Denken anzuregen und zu sagen, so, yo, so läuft's nicht. Und ganz vielen Leuten, es gibt so viele Quellen, wie du ja auch eben schon gesagt hast, Sachen, die man sich angucken kann, Filme, die man sich angucken kann, Dokus, Podcasts, Hilfshotlines, beziehungsweise Spendenkonten und so weiter und so fort, Accounts, die dir das Ganze erklären. Und dazwischen dann noch diese ganzen absurden Nachrichten und Bilder, die du dir alle reinfahren kannst. Und das sich alles anzugucken und sowas, dafür soll ja auch die Zeit sein, sich nicht nur eine Kachel zu posten und denken, man hat das Richtige gemacht, sondern halt, du kannst die Kachel posten, aber danach muss es halt auch weitergehen in deinem Kopf. Und das, dafür ist die Zeit ja da, und um sich das alles anzuschauen, um sich halt das alles zu verinnerlichen und auch einfach jetzt den Moment zu verstehen und warum das alles gerade so passiert und warum es so heißt, wie es heißt und warum dann, wenn dann wieder halt Leute sagen, Black Lives Matter, und dann kommt aber, alle Leben zählen. Ja, aber darum geht's jetzt gerade nicht. Und das ist halt alles sehr, 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 sehr schwierig gerade. Das Internet hat bei mir ein wahnsinniges Aggressionspotenzial, weil man immer ich habe irgendwie das Gefühl, wir gucken so momentan jeden Tag ins Internet und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer und dümmer. Also es wird immer dümmer. Auch die Verschwörungstheoretiker jetzt auch gerade wieder ganz aktiv, aber will ich gar nicht drauf eingehen, ist alles irgendwie sehr furchtbar und absurd in so einer traurigen Zeit. Und ja, man muss da sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Aber auf jeden, der versucht, ein richtiges Zeichen zu setzen, immer drauf zu kloppen, halte ich auch für falsch, weil dann wird irgendwann gar keiner mehr was sagen. Oder dann werden einfach immer weniger Leute was sagen. Und da muss man, selbst wenn man Kritik äußert, und das darf man natürlich auch an Leuten, die vielleicht was nicht ganz richtig machen oder die vielleicht falsches Hashtag benutzen, was dann wieder andere Sachen halt, ne, war ja gestern so das Thema, dass das Black Lives Matter Hashtag auf Instagram natürlich die wichtigen Medien weghaut und das dann halt einfach nur schwarze Kacheln zu sehen sind, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Und dass sozusagen wichtige Informationen verschluckt werden. Aber da muss man einfach da muss man halt irgendwie mit Fingerspitzengefühl auf allen Seiten agieren. Und deswegen, das geht einem alles sehr nahe, dann geht die Thematik einem nahe, dann sieht man das alles, dann, wie das, ja, es ist einfach irgendwie, es macht einen alles sehr betroffen und man fragt sich, hat man da genug zu beigetragen? Und dann hat man ja auch noch ein normales Leben, was auch nicht immer einfach ist. Und das ist alles einfach gerade sehr viel für den eigenen Kopf.
Also ich habe, warum ich auch gesagt habe, dass ich auch ein bisschen Angst habe, natürlich was zu posten, was dann jemanden, und damit meine ich gar nicht, dass mich dann jemand angreift, sondern damit meine ich eigentlich eher, dass es dann jemanden verletzt oder so, dass man irgendwie was Falsches postet. Ich habe sowas in die Art gemacht, aber das kann ich jetzt gleich mal ganz kurz erzählen. Ich habe auf jeden Fall erstmal diese schwarze Kachel gepostet, weil ich mir dachte, poste das jetzt, weil dann glaube ich daran, dass mir vielleicht jemand folgt, der sieht, ich habe eine schwarze Kachel gepostet und noch 2-3 andere Leute, denen er folgt, die haben eine schwarze Kachel gepostet. Ich wusste ja noch nicht, dass es dann wahrscheinlich fast jeder macht, was ich total krass finde. Gut. Und das sehe ich eher so wie eine Kunstinstallation, die alle Leute gesehen haben, die sich alle Leute angeguckt haben und sich danach gefragt haben, warum gibt's das? Und dann sich auf die Suche nach Informationen gemacht haben. Und das finde ich schon mal eine gute Sache mit dieser schwarzen Kachel. Das mit dem Hashtag habe ich dann auch gelesen bei einigen Leuten, dass das nicht so cool wäre. Und das ist natürlich, und jetzt mein Problem ist damit halt, oder was du glaube ich auch gerade meinst, ist halt diese Vorwurfsrhetorik, dass man dann sofort so an Pranger gestellt wird und so beschrien wird. Aber natürlich ist eine Kritik, also wenn die ja normal vorgetragen ist, so ganz gut, weil dann kannst du halt sagen, oh sorry, wusste ich nicht und änderst einfach das Hashtag, also das ist ja jetzt kein Akt und ich habe zum Beispiel ein Video hochgeladen oder retweetet von Joe Rogan. Joe Rogan ist, für die, die das nicht wissen, der größte Podcaster der USA, hat jetzt einen absurden Millionen-Deal abgeschlossen, ich glaube auch mit Spotify und der gehört wohl auch, also dem werden wohl auch Tendenzen nachgesagt, die, weil er halt auch irgendwie Rechten sehr viel Platz in seiner Sendung manchmal gibt, die dann sehr viel reden dürfen und ein bisschen zu unkritisch mit denen ist. Und darauf wird man halt hingewiesen und dann habe ich es halt wieder gelöscht und hab mir gesagt, ja, gut zu wissen, Dankeschön. Und versucht da jetzt irgendwie so mit umzugehen. Und ab und zu sehe ich was und dann denke ich mir, ah, okay, ich glaube, das kann ich posten, um zu sagen, um auf was hinzuweisen vielleicht oder zu sagen, ey, guck mal, das höre ich mir gerade an oder das schaue ich mir gerade an und da kann ich Sachen lernen und alles andere, glaube ich, ist gar nicht so meine Aufgabe oder das wird auch überhaupt nicht von mir, nicht nur nicht erwartet, sondern vielleicht auch gar nicht von mir gewollt, dass ich jetzt da irgendwie das Internet zumülle mit irgendeinem Kram, deswegen halte ich gerade, ich halte gerade einfach das Maul und ab und zu sehe ich was und dann sage ich, ja, schaut euch das mal vielleicht an, weil das hat mir geholfen, Sachen zu verstehen und da gibt es ehrlich gesagt ganz viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, yo, vielleicht verstehe ich, also es gibt zum Beispiel dieses Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters. Und das habe ich mir noch nicht ganz angehört natürlich, aber ich habe mir auf jeden Fall jetzt 2 Stunden angehört oder so. Und sowas kann ich halt jedem empfehlen so. Und ich finde, dass natürlich gibt's jetzt halt auch Leute, die sagen, ja, aber was wollen wir denn jetzt machen? Und das finde ich ehrlich gesagt auch so eine, das finde ich dann immer so schrecklich, wenn dann sowas einen Tag lang, also wir reden jetzt wirklich von 2 Tagen, wo das jetzt so präsent in den Medien ist. Und dann kommen jetzt schon wieder die ersten sagen, ja, und wollen wir jetzt irgendwie, aber das Leben muss ja mal weitergehen jetzt. Also es muss jetzt mal weitergehen. Die stören mich am allermeisten, weil ich mir so denke, ja, aber guck mal, aber sieh das doch jetzt vielleicht mal gerade als Chance, dass du mit nichts abgelenkt wirst eigentlich, was so auf Social Media passiert, außer wirklich Informationen zu einem Thema. Und wenn du dich darauf einlässt und dir das alles anschaust, dann kannst du, glaube ich, viel empathischer in Zukunft reagieren oder du wirst automatisch empathischer reagieren, wenn du Ungerechtigkeit mitbekommst. Und ich sag dir auch, es ist, ich bekomme das auch oft mit Ungerechtigkeit. Ich habe auch schon Ungerechtigkeit mitbekommen, was Rassismus angeht. Gerade so Kleinigkeiten, glaube ich, wo man oft denkt, ja, egal. Das sind, glaube ich, die besonders wehtun. Deswegen, man muss da wirklich sich für sensibilisieren und zuhören und lernen und alle anderen. Und deswegen, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir hier einen Podcast machen, by the way, weil wir das Thema anschneiden und den Leuten die Möglichkeit geben, sich darüber zu informieren und jetzt zum Beispiel sowas wie diese Buchempfehlung aussprechen. Gleichzeitigerweise müllen wir jetzt aber nicht das Internet und wir sind wirklich Zumüllerer, Max, du und ich. Wir sind richtige Müllmeister. Und wir halten jetzt weitestgehend die Fresse und kommen wirklich nur mit kurzen Informationen, wenn es mal was gibt, wie zum Beispiel hier Informationen, da gibt es was Neues von mir, dann kann man sowas mal posten. Und ansonsten diese ganzen anderen Posts, die ich den ganzen Tag gemacht habe, auch auf Twitter und so, ich halte gerade einfach mal das Maul. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, aber wie lange willst du das jetzt machen? Wie lange soll denn das jetzt weitergehen? Keine Ahnung, darum geht's mir jetzt auch gar nicht. So, das ist jetzt einfach mein Gefühl.
Das ist auch eine Gefühlssache.
Mein Gefühl sagt mir gerade einfach, heute hältst du mal noch das Maul. Fertig aus. Ja. Und das heißt ja nicht, dass man mit seinen Freunden nicht reden kann. Und wenn ihr trotzdem euch mit euren Freunden unbedingt austauschen wollt, mit euren 3, 4, dann könnt ihr den ja auch einfach, also wenn ihr gerade einen wahnsinnig guten Latte Macchiato trinkt, Leute, dann könnt ihr den einfach auch fotografieren und den per WhatsApp schicken. Da werdet ihr mal sehen, wie erstaunlich wenig Feedback da kommt, weil es interessiert nämlich keinen Schwanz, ob ihr gerade einen Latte Macchiato trinkt oder nicht.
Ja.
Und ja, das ist gerade so ein bisschen die Situation. Ja, und wir,
ich finde auch,
ja, und wir haben jetzt einfach jeder, auch mal so ein bisschen uns runter zu leveln. Entschuldigung.
Ja, ja. Ja, ich finde auch, dass man das für sich selber entscheiden muss. Ich habe auch die Woche die Streams abgesagt, weil es halt einem, also das hat was mit Respekt zu tun. Das hat aber auch
fand
was
ich
mit
sehr gut, was du geschrieben hast. Und das hat auch bei mir übrigens den Gedanken nochmal verstärkt, weil ich war schon so am weniger schreiben. Entschuldigung, dass wir jetzt reinkretschen, habe ich gelesen, was du geschrieben hast. Und da war ich habe mich so gefreut. Ich weiß, du bist mein Freund und ich weiß, ich kenne dich natürlich auch und ich weiß, dass dich dieses Thema auch beschäftigt. Und ich habe mich aber so gefreut, ich war so stolz, dass ich wusste, du nimmst dieses Thema genauso ernst wie ich. Und dann habe ich mich einfach gefreut. Das will ich nochmal sagen.
Das freut mich. Und das hab irgendwie, also das hat was mit da natürlich mit Respekt zu tun und mit Platz für andere Sachen einräumen. Ich finde, das gehört da gerade nicht hin, dass irgendwie sich jemand hinsetzt und sich wieder künstlich über irgendein Videospiel aufregt oder weil er nicht weiterkommt und dann irgendwie sagt, ein Schimpfwort in die Kamera brüllt. Und dann hat es auch was mit meinem Wohlbefinden zu tun. Und ich fühle mich einfach damit gerade nicht wohl. Also ich fühle mich mit der Situation nicht wohl. Ich fühle mich damit nicht wohl, mich vor die Kamera zu setzen. Ich möchte gerade nicht vor der Kamera sitzen, sondern ich möchte gerade andere Sachen machen und deswegen ist das jetzt einfach in dieser Situation, hat man das zu respektieren und das kam auch tatsächlich kein schlechtes Feedback, sondern es waren alle einfach nur so, ja, nice und mach, was du für richtig hältst und das ist gut so. Und das bestätigt den Gedanken und das, dass man das auch so machen kann und dass jeder sich jetzt gerade die Zeit einräumen kann und soll, die er sich da einräumen möchte für das Thema, um damit ordentlich umzugehen, um da für sich seinen richtigen Weg zu finden, wie er das kommuniziert und wie er auch den Platz anderen einräumt, die da vielleicht sogar noch viel schlauere und schönere Sachen zu sagen.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was man denn machen kann, weil ich freue mich natürlich über kurzfristige Aktionen, über Sachen, die jetzt gerade mal die jetzt gerade mal präsent sind. Das ist auf jeden Fall super. Aber da diese Rassismus-Geschichte, also ich glaube, dass da Rassismus uralt ist und den, also und das einfach sich ja nicht ändert, gefühlt. Also es keimt ja immer wieder auf. Ich bin ja auch aufgewachsen in einem Deutschland, was meiner Meinung nach liberaler war als das, in dem ich jetzt lebe. Und mit ganz vielen Dingen. Und das verwundert einen schon sehr. Und dann überlege ich mir natürlich auch, was könnte man machen, weil was cool ist ja, wir haben Reichweite und das nicht so cool, oder was heißt nicht so cool, aber es ist nicht an uns, über diese Themen zu sprechen, weil ich glaube, da sagt man mal ganz schnell was, wo dann jemand sagt, nee, Leute, so müsst ihr, behandelt es falsch. Und ey, das wird uns safe passieren. Wenn wir darüber ernsthaft reden würden, über das Thema, es wird uns safe passieren. Und es ist anmaßend, wenn sich hier zwei weiße, wirklich sehr privilegierte Menschen hinhocken und dann anfangen, über dieses Thema zu quatschen. Aber ich habe mir auch überlegt, was man machen könnte. Und wir haben ja, ehrlich gesagt, eine ziemlich gute Gang, und wir haben eine ziemlich gut laufende Facebook-Gruppe und so. Ich finde, sowas kann man ja auch immer mal in der Gruppe besprechen und vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe auch schon überlegt, bei zum Beispiel bei Prosecco-Laune, wo wir ja einfach, das machen wir hier nicht, aber Prosecco-Laune ist ja ein halbes Jahr der Kanal einfach stillgelegt, ne? Wenn wir dann eine Staffel beendet haben oder so. Mhm. Aber da sind ja jede Menge Leute und Abonnenten, die natürlich, denen man auch was mitgeben könnte. Wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn man dieses Hörbuch oder so, was ich ja gerade höre, wenn man das zum Beispiel darüber veröffentlichen oder wenn man einen Ausschnitt davon nehmen würde oder die Person, die das Hörbuch das Buch geschrieben hat, wenn die zum Beispiel sagen würde, ey, ich mache einen Podcast und Leute können den frei runterladen und über ihre Dinge noch streamen, dann kann man da quasi irgendwie vielleicht bei noch mehr Leute erreichen und Informationen teilen oder so. Also auf jeden Fall, das sowas fände ich irgendwie eine coole Sache. Ich denke mir halt so die ganze Zeit, was macht man nach dieser, man postet jetzt eine Kachelzeit, und das muss man auf jeden Fall sich überlegen, weil ja, so geht's nicht weiter. Aber ja, das ist gerade so das, was ich mir versuche zu überlegen. Hab da heute schon ganzen Tag dran rumgedacht und komm da irgendwie zu keinem sofort schnellen Ergebnis. Aber deswegen hat man ja dann irgendwie auch Hörer und eine Community in der Hoffnung, dass dann vielleicht einer kommt und sagt, ey, wisst ihr, was ihr machen könnt? Habe ich irgendwo gesehen. Ist doch eigentlich vielleicht auch was für euch. Gerne her damit.
Absolut. Ich würde sagen, wir machen trotzdem so ein bisschen an das Tag, einen Haken an das Thema jetzt, auch wenn das natürlich sich mitten ist in den Film, den wir heute besprechen, auch so ein bisschen reinträgt, auch wenn er das Thema ganz anders angeht. Aber allein die Zeit, in der Film spielt, ist ja schon so geprägt von Rassismus, dass und natürlich auch alles, was da drin stattfindet. Auch wenn ich finde, dass dieser Film wahrscheinlich auch eine sehr schöne, also sehr moderne und vor allem eine sehr schöne Form des Umgangs mit dem Thema ist und auf sehr spielerische Art und Weise viele Sachen erklärt und auch uns näher bringt. Auch Gedankengänge, warum gewisse Sachen damals so funktioniert haben und so weiter und so fort. Ich glaube, Jojo Rabbit ist gar kein schlechter Film in der jetzigen Zeit, auch wenn er natürlich mit dem Thema Rassismus in einer ganz anderen Zeit eine ganz andere betroffene Gruppe anspricht.
Ja klar, auf jeden Fall. Das finde ich ich muss eh sagen, dass diesbezüglich diese Filme sich dann nochmal anzugucken, die auch ähnliche Themen behandeln oder so, und die jetzt vielleicht mal zu teilen und zu sagen, ey, guckt euch den nochmal an oder so, finde ich sowieso eine gute Geschichte. Und ich freue mich auch wirklich darauf, dass der jetzt auf quasi sein Home Release feiert, denn als wir den ja damals geguckt haben, waren wir ja beide so begeistert. Ich glaube, du hast ihn vor mir geschaut, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Nee, du hast ihn vor mir geschaut.
Ah, ich habe ihn vor dir geschaut. Gesagt.
Aber es war so, ne, also ich habe es ja auch beim Autokino-Event gesagt, für mich war das und ist bis jetzt auch immer noch der Film des Jahres. Wir haben ihn ja im Januar, kam der erst in Deutschland raus, der kam schon ein bisschen früher, ich glaube im September oder im Oktober kam er ja schon in den USA raus. Aber wir haben ihn erst im Januar bekommen und ich habe den jetzt wieder gesehen in Vorbereitung auf den Podcast. Und das ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm momentan. Das ist einer der krassesten Filme für mich, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil ich finde, der macht so viel anders und gleichzeitig so viel richtig und der hat so ein unfassbares Staraufgebot, aber kommen wir gleich zu. Also ich bin hin und weg auch beim zweiten Mal gucken. Manchmal hat man so einen Hype auf so einen Film,
ja,
und dann hat man so ein bisschen Angst, wenn ich den beim zweiten Mal gucke, ob der dann immer noch genauso wirkt. Zum Beispiel, ich habe am Wochenende jetzt den geguckt und Onward. Und Onward war ja auch dieser Pixar-Film, den ich auch so toll fand. Und ich hatte so Angst, den nochmal anzumachen und war dann so erleichtert, dass ich den beim zweiten Mal mindestens genauso gut fand. Und das Gleiche hatte ich dann auch bei Jojo, dass ich mir dachte so, boah ey, der war mir so wichtig. Manchmal gucke ich nämlich Filme auch einfach dann nie wieder ein zweites Mal, weil die mir beim ersten Mal so gut gefallen haben, dass ich mir denke, es kann beim zweiten Mal noch verlieren. Aber das ist jetzt Gott sei Dank bei den beiden Filmen nicht passiert. Ja. Wollen wir vielleicht erstmal ganz kurz über den Regisseur reden, über Taika Waititi, weil das ist momentan auch einer der Regisseure, meiner Meinung nach ein Mann der Stunde, was Hollywood angeht, auch wenn Hollywood gerade so ein bisschen auf Eis liegt, so seit ein paar Wochen. Aber Taika Waititi ist für mich schon längere Zeit ein Thema und hat sich so in den letzten dreiviertel Jahr durch verschiedene Themen bei mir wirklich so zum vielleicht lieb, naja, dafür hat er vielleicht noch nicht genug gemacht, aber er ist auf einem starken Kurs, einer meiner Lieblingsregisseure zu werden.
Hat sich die diese YouTube-Klamauk-Bande Waititi eigentlich nach dem benannt?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube nicht.
Okay.
Die war einfach, da war Waititi noch nicht so ein Thema. Natürlich nicht. Ich überlege nur gerade, wann war die große Zeit von Waititi? War die nicht so 2005?
Ich weiß leider gar nicht so richtig, wer das war und was die gemacht haben.
Der eine hat mich auf Twitter blockiert, das ist das, was ich weiß.
Welcher denn?
Dieser Ogus oder so.
Ogus?
ja, der eine von denen, der mag mich nicht so. Das ist ein paar Jahre her, aber
das ist aber auch leicht, dich nicht zu mögen. Das muss man sagen. Wahrscheinlich
hast du irgendwas nicht. Die Leute lieben mich.
Du hast wahrscheinlich mal was Fieses geschrieben.
Nee, das ist so.
Nee. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Das muss man wirklich sagen. Aber Max, ich sag mal so, Kool Savas hat mich wahrscheinlich auch nicht ohne Grund auf Twitter blockiert. Der wird schon irgendwo einen Grund
geben. Oder Chimperator, Christian, ne?
Es gibt ja immer, also manchmal muss ich wirklich sagen, bin ich erstaunt, welche Profile ich nicht mehr aufrufen kann.
Ja, ich bin auf dem blockiert und bei Sammy Slimani, glaube ich. Da ist auch noch, bin ich auch blockiert. Aber den habe ich auch wirklich mehrmals beschimpft.
Ich glaube, viele Leute haben das übrigens, machen das wie ein Sport, die versuchen überall blockiert zu werden.
Ja, das kann auch sein. Aber das hat man sich, das ist ja auch, ne, das sind ja so 2015er Taten. Das ist ja, wir sind ja gereift.
Bitte, aber ich blockiere ständig. Ich blockiere mindestens am Tag
Nein, ich meine, dass ich andere Leute provoziert habe,
so
im Internet.
Ach so, ja, das mache ich auch nicht mehr.
Dafür keine Zeit. Dafür bin ich so schön. Ja, wir reden über Taika Waititi ganz kurz, der den Film, der ja Regie geführt hat. Hat er nicht auch, doch, er hat einen Oscar dafür bekommen, ne? Er hat bestes adaptiertes Drehbuch gemacht.
Genau, ja.
Das war doch der Oscar, den er bekommen hat.
Ja.
Absolut zu Recht, meiner Meinung nach. Er hätte von meiner Seite aus noch wesentlich mehr Oscars abheißen können, aber naja. Taika Waititi ist mir das erste Mal aufgefallen in der Serie, in dem Film Fünf Zimmer Küche Sarg. Im Englischen heißt er nochmal
What We Do in the Shadows.
What We Do in the Shadows, ein unfassbar großartiger Film. Ganz klein gedreht, über so eine Art Mockumentary, über so eine Vampir-WG, der seit Jahren sehr, sehr krass abgekultet wird und den ich auch sehr, 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 sehr mag. Mir ist dann aufgefallen, dass das aber alles seinen Ursprung gefunden hat in Flight of the Conchords, wo ja auch Teile von dem ganzen Team mitgemacht haben. Da hat auch damals Taika schon 4 Folgen gemacht, vor allem mit Jermaine Clement oder auch Brad McKenzie, die man auch dann später gesehen hat in dessen Produktion. Und Flight of the Conchords war wirklich in den 2007 und 2009 kamen die beiden Staffeln. Und das ist wirklich, hast du da Aktien drin? Hast du jemals Flight of the Conchords gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Und ich sag jetzt mal
einfach, das ist eine Christian-Serie.
Es gibt immer wieder diese Momente, wo du das erwähnst und jedes Mal denke ich mir, ach stimmt, das wollte ich ja gucken, das hat er mir schon mal gesagt.
Das und dieses Eagle and Shark, Digga, da muss was passieren. Ich besorge das geht so nicht.
Okay.
Das sind alles Dinge, das ist ja alles so, meiner Meinung nach, das Fahrwasser, oh Gott, jetzt muss ich ganz kurz hier, der Napoleon Dynamite-Zeit, der ja 2005 so sein großes Ding gefeiert hat. Und Flight of the Conchords und Eagle and Shark haben halt so diesen ähnlichen trockenen, skurrilen Humor gefahren. Und Taika hat sich da relativ früh schon ausprobiert. Hat dann 5 Zimmer Küche Sarg gemacht und war da ja auch selber einer der Vampire. Und das ist so schön, weil er, ich gucke ja momentan diese Mandalorian-Doku, diese Star Wars Galleries. Und in der ersten Folge geht's ja um die Regisseure der Serie. Und Taika war ja auch bei einer Folge, bei der 8. Folge, die auch die beste war meiner Meinung nach, war er ja Regisseur und hat ja auch den IG-11 gesprochen.
Bei Flight of the Conchords spielt er auch Aziz Ansari mit?
Ist es so?
Ich sehe hier gerade nur ein Bild. Sorry, ich habe hier nebenbei Bilder offen und sehe ein Foto, wo er...
Das ist alles sehr lang her und du kennst es ja, dass man vielleicht auch mal Leute, die man vielleicht damals nicht wahrgenommen hat.
Genau, die du nicht richtig am Schirm hattest, genau wie neulich.
Aber er hat anscheinend mal eine Folge mitgespielt, ja. Will Forte hat auch mitgespielt. Also wenn man sich die Liste anguckt von Leuten, die bei Flight of the Conchords dabei waren, dann ist das... Ich gehe nochmal ganz kurz auf Flight of the Conchords ein, weil ich merke, das beschäftigt dich. Das war ja so eine Serie über 2 total erfolglose Musiker.
Ja.
Und mit total erfolglos meine ich auch, also sie haben so vor -1 gespielt an Leuten. Also die waren meistens in irgendwelchen Bar, die hatten so ein Groupie, die so geliebt hat, die gespielt... das war Mel und Mel. Groupie Mel wurde gespielt von Kristen Schaal, die dann später ganz viele Synchronrollen, zum Beispiel auch Mabel bei Gravity Falls und sowas gesprochen hat. Und die ist Das ist eine ganz absurde Figur, meiner Meinung nach, aber die ganz großartig und ganz, ganz witzig ist. Und die hat das fantastisch gemacht. Und die war halt von Jermaine und Brad, die sich ja im Endeffekt selber gespielt haben, halt von dieser komischen australischen Band, war die halt Groupie. Und die hatten halt so einen ganz furchtbaren Manager, Murray, und Murray wurde gespielt von Rhys Darby, und dadurch, dass das halt alles solche, also das war halt alles super trottelig, allein dieses Büro, dieses Managers, das war halt einfach irgendwo in so einem anderen Büro hinten, so ein Raum, den der sich so eingemietet hat, mit so einer schlechten Holzwand und so einem kaputten Bild von Neuseeland und so. Also es war richtig, richtig absurd, die ganze Sendung war komplett absurd, und sie wurden halt immer, die haben diese, es war alles ganz trocken, es blieb immer alles so unkommentiert, es hatte so dieses richtige Napoleon Dynamite, Dinge passieren einfach und sie bleiben so stehen, und dann wurde das alles aber noch untermalt mit Songs, die das Ganze noch irgendwie unterstrichen haben, und diese Songs waren genial teilweise. Die gingen auch in diesen Jahren, so in den Anfangjahren von YouTube, gut rum. Also das waren schon Songs, die man immer mal wieder irgendwo aufgeschnappt hat, und viele Leute wussten gar nicht, dass das zu irgendeiner Serie gehört, die Flight of the Conchords heißt, sondern das war dann meistens eher so, wie Leute halt einen Lonely Island Song später oder sowas rumgeschickt haben. Oh ja, also okay. Das hat alles schon einigermaßen gut funktioniert. Und Brad McKenzie und Jermaine Clement haben das unfassbar gut gemacht. Also diese drei Konstellationen zwischen den beiden und dem Manager war göttlich. Und dann noch Kristen Schaal dabei. Also das waren halt auch nur, glaube ich, 10 Folgen, also 20 Folgen insgesamt, 10 Folgen pro Staffel. Und dann war das Ganze auch schon wieder vorbei. Und deswegen hat das auch irgendwie so einen fast schon was Mystisches, weil das halt so kam und schnell wieder ging. Aber es war halt genial. Es hat halt nie einen Durchhänger gehabt, sondern jede Folge war Wahnsinn. Und ich habe das damals wirklich krank abgefeiert. Und habe mir dann halt im Rahmen dessen auch Eagle vs. Shark angeguckt, über den ich jetzt nicht mehr so viel in Erinnerung habe, aber der halt ähnlich funktioniert hat wie Napoleon Dynamite und auch so eine ganz trockene, tragische, völlig seltsam inszenierte Liebesgeschichte erzählt hat. Fünf-Zimmer-Küche-Sarg hast du aber gesehen, ne?
Ich habe den Film gesehen und die Serie sogar teilweise geschaut.
Ah, okay.
Also ich habe leider nicht, also die erste Staffel habe ich mir so halb angeguckt. Dann habe ich den aber mit aufgehört, weil ich irgendwie gehört habe, in der zweiten Staffel ist dann Taika nicht mehr. Entschuldigung, komplett neu. Ich habe da eine Folge gesehen und wollte dann weiterschauen, aber irgendeine Information habe ich bekommen, die mich genervt hat. Man kann es aber gucken mit Join Plus oder so auf Join, und deswegen habe ich damit mal angefangen.
Aber ist es bei Join nicht so, dass die haben nur die deutsche Tonspur, kann das sein?
Ja.
Also das ist halt scheiße. Das, ich wollte das unbedingt auf Englisch gucken. Das ist halt echt super nervig.
Das ist wie, es gibt noch einen anderen Streaming-Anbieter, der dieses Problem hat, auf jeden Fall. Dass da häufig Sachen nur auf Deutsch sind. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz reinfragen. Du hast jetzt gesagt, das erste Mal ist er dir aufgefallen bei Fünf-Zimmer-Küche sagt, dann ist ja aufgefallen, dass mit Flight of the Conchords. Aber du hast doch auch Eagle vs. Shark ganz am Anfang geschaut, oder? Dachte ich.
Ja, aber da war mir, also er ist mir selber erst als Taika Waititi so richtig aufgefallen. Davor war es halt eine Serie, da haben ja die Hauptfiguren brilliert, und da ja auch Clement bei Eagle vs. Shark mitspielt, war es mir da halt, also ich war immer so krass auf den fixiert, weil ich den schon immer einfach so eine krass interessante, absurde Figur fand, Jermaine Clement. Der ist halt einfach, der sieht so markant aus. Der hat ja dann auch später wirklich viele Sachen gemacht. Der hat bei Man in Black einen Bösewicht gespielt. Der hat allerhand Sachen synchronisiert. Und dann war der doch noch, wo war der denn noch? Stimmt, der war auch bei dem Nachfolgefilm von Napoleon Dynamite. Also nicht der zweite Teil, sondern den gleichen Gentleman Broncos hat er auch mitgespielt und so. Also ich war so krass Fan von dem, dass ich Taika total übersehen habe und mich dann erst, und Clement hat ja auch bei Dings mitgespielt, bei Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Und den wusste ich am Anfang gar nicht so sehr zu schätzen, den Film. Erst beim zweiten und beim dritten Mal gucken. Also ich habe den relativ oft gesehen, dafür, dass ich den beim ersten Mal so mittelmäßig fand, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Weil
du einfach Filme auch sau oft schaust, das muss man auch einfach mal sagen.
Manche, ja. Aber eine Freundin von mir hat damals, 2015, die kam zu mir und meinte, das ist der beste, das ist die lustigste Komödie, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und du weißt ja, wie das so ist, weil du hast ja auch einen Freund, der ganz gerne mal sagt, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Und vielleicht ist dieser Freund ich. Und er kommt dann zu dir und ist sehr euphorisch mit Dingen. Und dann sind die Erwartungen deinerseits aber auch schon so hoch, dass ich dir das hinlege und sagst, so, du musst es gucken, weil das ist das Lustigste auf der Welt. Mhm. Und dann sagst du so, ja, das war schon ganz gut. Aber naja, das Beste war es jetzt nicht, Max. Und so ging es mir tatsächlich auch mit Fünf Zimmer Küche Sarg, weil ich den gesehen habe und war so, ja, der war schon ganz witzig. Aber also das war jetzt nicht der lustigste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wusste den aber mit jedem Mal schauen mehr zu schätzen. Und habe mich dann auch sozusagen in das Werk von Taika verliebt, was ich dann aber vor allem, wo die wilden Menschen jagen zum Beispiel, den ich noch wesentlich... der mich beim ersten Mal so direkt noch mehr gehuckt hat mit Sam Neill, den wir ja alle kennen aus Jurassic Park, und Julian Dennison, das ist dieser kleine, dicke Junge, der sehr, 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 sehr witzig ist, der auch bei Deadpool 2 mitgespielt hat. Und das ist ja auch einfach ein grandioser Film, der wahnsinnig gut inszeniert ist, der wahnsinnig gut geschrieben ist, der ist ja auch von Taika. Und das war so wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, wo der Funke so endgültig übergesprungen ist, wo ich sagte, so Taika Waititi ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall einer, der wird die nächste Zeit richtig, richtig Rabatz machen, weil er einfach sehr, 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 sehr gut ist und sehr modernes, gutes Kino macht.
Ja.
Den hast du aber gesehen,
den
oder?
Den habe ich gesehen, ja. Den habe ich auch geliebt, gesehen und geliebt. Und ja, dann ist dieser Name immer, also bei mir ist das irgendwie so, du hast ja gerade erzählt, wie es bei dir war. Bei mir war es ein bisschen Eagle vs. Shark, den habe ich verpasst. Flight of the Conchords habe ich verpasst, Boy habe ich verpasst. Dann Fünf Zimmer Küche Sarg, What We Do in the Shadows, die Serie, sowie aber auch der Film, die wurden mir empfohlen von Marek. Und irgendwann habe ich dann mal reingeschaut und fand das dann irgendwie auch sehr, sehr gut. Dann kam, wo die wilden Menschen jagen. Das wusste ich gar nicht, dass es von dem gleichen Regisseur ist. Wenn ich Regisseur sagen muss, bin ich so angespannt, dass ich sogar das Wort davor falsch sage. Beim gleichen Regisseur. Das ist wirklich schrecklich. Dann haben wir die Mandalorian-Folge geschaut und da war dann der Hype schon bei... in unseren Kreisen sehr hoch und du hast schon gleich gesagt so, oh ey, die ist von Taika Waititi und so. Und dann war der Name für mich wie in meine Netzhaut eintätowiert. Und jedes Mal, wenn ich den nochmal irgendwo gelesen habe, habe ich mich gefreut. Und dann habe ich Jojo Rabbit gesehen und bin da reingegangen mit diesem Gefühl von, das ist der Regisseur, den wir gerade sehr mögen. Gucken wir uns doch mal das neueste Werk von dem an. Mhm. Das ist gar kein schlechter Einstieg. Und ich muss sagen, der Film, ich war ja in der Astor Kino-Lounge in Hamburg, das für alle, die das nicht kennen, das ist in der Hafenstadt, in der Hafen-City, so ein wahnsinnig schönes Kino, wo man bedient wird und dann kann man sich Nüsse kaufen für 6 Euro, Wahnsinn. Und das hat eine tolle Atmosphäre, besondere Filme kann man da sich gerne anschauen, denn das Publikum nervt nicht so. Man muss aber auch sagen, ich habe das schon mal bei dem, als ich einen anderen Film gesehen habe, ich war da schon ein paar Mal, habe ich das Gefühl gehabt, das Publikum nervt nicht so, es nervt anders. Denn in diesem Publikum sitzen ganz viele Leute, glaube ich, die, glaube ich, auf Arbeit und auch privat so, gerade die Männer so den Daddy markieren und jetzt gehen sie da mal ins schicke Kino. Und das merkt man halt. Da hatte ich so das Gefühl, ey, vor mir nur so Alpha-Männer, weißt du, wie ich meine, so Leute, die da sitzen, Beine weit auseinander, irgendwie total genervt sind, viel zu lange mit der Kellnerin reden, die total gestresst war, also das war wirklich schlimm, ich habe da zugeguckt, die war die Reihe vor mir, ich habe mir gar nicht getraut, was zu bestellen, weil die wirklich so rumgescheucht worden ist von irgendwelchen so 3 alten Arschlöchern, da hab ich gedacht, oh mein Gott, also das war wirklich ganz, ganz schlimmes Erlebnis und bei Jojo Rabbit war es aber ein schönes Erlebnis und es hat viel Spaß gemacht, das in einem coolen Kino zu gucken. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich jetzt auch bei mir zu Hause mal gucken kann. Ja, das war erstmal so mein Grund, meine Vor. So bin ich an die Sache rangegangen, auf jeden Fall.
Ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, bevor wir dann gleich auch endgültig über Jojo reden. Weil er hat ja dann noch 2017 tatsächlich was gemacht, was jetzt sehr überraschend war. Nämlich er hat den dritten Thor gemacht. Thor Ragnarok. Und ich muss sagen, die Thor-Filme waren mir immer von den Marvel-Sachen mit am egalsten. Die ersten beiden waren absolut okay, aber halt auch wirklich nie mehr als okay. Die waren absolut belanglose Filme. Und Taika Waititi hat mit Abstand einen der herausstechendsten, neben vielleicht Guardians of the Galaxy und den Spider-Man-Filmen, hat einen der herausstechendsten Marvel-Filme gemacht, weil dieser Film wirkte auf einmal wie eine Parody von dem, was wir kannten, mit irgendwie LSD angereichert und das einfach irgendwie mal durch die bunte Konfettikanone geschossen. Aber daraus entstand halt so ein großartiger Film, der so einen eigensinnigen, großartigen Vibe hatte und der so herausstechend ist, dass das einer der besten und herausstechendsten Marvel-Filme ist. Und damit hat er halt auch bewiesen, er kann sich halt auch an sowas rantrauen wie, also er kann halt so kleine Filme machen wie What We Do in the Shadows oder wo die wilden Menschen jagen, aber er kann da sowas machen, er kann einen Blockbuster produzieren. Das hat er halt damit bewiesen und ich glaube, damit hat er sich dann auch bei Disney endgültig die Türen eingerannt, weil die halt gesehen haben, naja, wir haben ja jemanden, der ist irgendwie ein Multitalent, der kommt irgendwie aus einem Indie-Filmbereich, aber kann halt auch die großen Dinge inszenieren und gibt ihnen auch noch die richtige Power. Was er dann auch nochmal unterstrichen hat, als er dann einfach mal ganz kurz nebenbei nicht nur IG-11 synchronisiert hat bei Mandalorian, sondern auch noch einfach mit Episode 8 die beste Folge der ersten Staffel Mandalorian abgeliefert hat, von einer eh grandiosen Serie, da noch die beste Folge gemacht hat, die Schluss für Episode. Und dann kommt dieser Typ, jetzt darf der auch noch den nächsten Star-Wars-Film machen oder einen der nächsten Star-Wars-Filme, den 2024er, der noch aktuell keinen Titel hat und keiner weiß, was es wird. Aber Taika macht einen Star-Wars-Film, der in 4 Jahren erscheinen soll.
Mega.
Und der Typ ist auf jeden Fall, macht all das. Und dann macht er aber auch noch gleichzeitig das, was er schon immer gemacht hat und baut es immer weiter aus.
Weil der so stilsicher ist, ne?
Ja, weil er einfach stilsicher ist. Und wenn du dir den anguckst, auch in dieser Mandalorian Star Wars Galaxy Gallery Geschichte auf D+, der Typ ist einfach, der weiß, was er macht. So, und der ist lässig, der ist sau cool. Also es ist so ein richtiger, so ein Mann, den man sich anschaut und denkt sich so, boah, so zu sein, ne? Mein Gott.
Ich finde, der ist immer in den richtigen Momenten ist der, glaube ich, sau verbissen und sau gradlinig und in den richtigen Momenten ist der einfach so funny. Let it flow. Nee, ist auch so, ja, machen wir schon irgendwie. Ich glaube, der hat genau die richtige Mischung gefunden. Ich muss aber trotzdem Max in einen Gag noch machen, weil sonst fühle ich mich um den Gag betrogen. Mein Lieblingstor ist und bleibt das Tor von Mario Götze. 1-0 gegen Argentinien im Finale 2014. So, das muss ich noch machen, ganz
das
kurz.
Das ist aber nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Gut, super, danke auch dafür. Auf jeden Fall, Taika schafft halt so diesen ganz schmalen Grat zwischen auf der einen Seite Blockbuster-Sachen zu machen, wie Mando, wie die nächsten Star Wars, wie Thor Ragnarok und gleichzeitig aber auch noch das, was er immer gemacht hat, auf die Perfektion zu treiben. Und aktuell ist seine Peak-Arbeit die wir heute besprechen, das ist nämlich Jojo Rabbit, weil dieser Film so eigenartig, so einzigartig und so gut inszeniert ist, dass es mich zweimal zu Tränen gerührt hat in allen Hinsichten. Möchtest du die Geschichte wiedergeben? Weil das muss man ja unironischerweise sagen, das kannst du inzwischen tatsächlich sehr gut. Oder soll ich das machen? Das ist mir sehr, ist mir gleich. Du hast ihn heute gesehen, heute gestern, ich habe ihn am Samstag gesehen.
Ja. Das kann ich gerne machen mit der Geschichte.
Mach mal.
Ich will mir noch mal einmal hier links und rechts die Namen aufmachen, weil das ist ja immer dann der große, entscheidet sich dann, ob man wirklich weiß, um was es ging. Oder eben nicht. Gut, also die Geschichte ist im Prinzip so, es spielt, ich würde sagen, 1945, Anfang des Jahres in Deutschland, in der Kleinstadt Deutschland. Man sieht hin und wieder, wie die Stadt heißt, man merkt die sich
weiß,
aber nicht.
Weiß, hä? Hm? Bist du dir sicher?
Ja, ich meine, ich habe irgendwo ein Schild gesehen im Film. Ich habe es dann aber wieder vergessen. Warum?
Ich habe immer das Gefühl, es bleibt so namenlos. Weiß ich aber, dass es so ein random Kaff ist.
Gedreht wurde es aber, glaube ich, in Tschechien.
Tschechien ist gedreht, ja.
In der Nähe von Prag wohl. Rebel Wilson hat erzählt, dass sie sehr viel Gulasch gefressen hat in der Zeit, was ich auch übrigens eine großartige Side-Info finde. Und es geht um, thematisiert wird auf jeden Fall das familiäre Verhältnis erstmal von Jojo, der ein wahnsinniger Hitler-Fan ist, ist gerade in der Hitlerjugend, ist ein deutscher Junge, ist in der Hitlerjugend angekommen und hat einen imaginären Freund, der gespielt wird von Taika Waititi, und dieser imaginäre Freund ist Adolf, und eröffnet wird eigentlich das Ganze erstmal durch diese Szene, in der Adolf ihn immer anschreit, heil me, heil me, in der quasi Jojo versucht, Heil Hitler richtig auszusprechen und das auch überzeugend genug zu schreien, und das ist so ein bisschen so eine, wie so eine Mental Coach Situation eigentlich, wie man bei so einem rhetorischen Seminar irgendwas beigebracht bekommt. Sehr, sehr lustig, und dann springt er voller Freude raus und du denkst dir, was hat der Junge gerade für eine tolle Zeit? Dabei ist aber Krieg in Deutschland und die Deutschen sind am Verlieren, was man auch dann so ein bisschen den Charakteren anmerkt, die mehr oder weniger sehr desillusioniert schon sind. Seine Hauptbezugsperson ist auf jeden Fall seine Mutter, das ist gespielt von Scarlett Johansson, Rosie, man merkt sehr schnell, dass die eine andere Meinung hat zum Führer und zu Deutschland, wie der sehr euphorische und kriegsbegeisterte Sohn, der, glaube ich, auch so ein bisschen denkt, sein Vater wäre im Krieg und wahrscheinlich auch dem so ein bisschen nacheifern will, da aber so ein bisschen in die falsche Richtung eifert, weil er natürlich geschützt wird von seiner Mutter, sie will ihm nicht die ganze Wahrheit über seinen Vater erzählen, das kommt später auch nochmal raus, woran das liegt, und er hat eigentlich nur einen Freund, der immer wieder vorgestellt wird, das ist Yorkie, das ist ein sehr, sehr süßer Junge, gespielt von Archie Yates, der so ein bisschen aussieht, wie als wäre er aus Die kleinen Strolche in die Neuzeit gebeamt worden, finde ich. Ne? Das muss man auch einfach mal so sagen.
Hey, Archie Yates sieht so fantastisch aus.
Und die beiden versuchen da irgendwie so ein bisschen so mit ihrem wirklich kindlichen Leichtsinn da irgendwie so in dieser Hitlerjugend zu bestehen, in der sie so gefühlt die körperlich schwächsten und kleinsten und dicksten sind. Denn als dieses Camp dann irgendwie zum ersten Mal vorgestellt wird, wird auch zum allerersten Mal Captain K, Sam Rockwell, vorgestellt. Der hat sein Auge verloren und ist sehr desillusioniert, was das Deutsche Reich angeht. Und hat sehr viele sehr witzige Szenen, aber man sieht ihm auch so ein bisschen in seinem Blick an, dass er nicht mehr hinter dieser Sache steht. Der zieht es jetzt hier durch und natürlich Regimekritik würde sich niemals über die Lippen kommen lassen. Außerdem merkt man ihm an, dass er wahrscheinlich ein leicht schwules Verhältnis hat zu seinem Unterkommandanten. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ist auf jeden Fall der Stinker. Wie?
Finkel heißt
er. Ja, ist auf jeden Fall der Stinker aus Game of Thrones. Und die beiden haben auf jeden Fall so eine leicht schwule Situation miteinander. Und man kann das natürlich nicht, die können es natürlich nicht ausleben, was du wahrscheinlich mit dem seltsam meinst, ist nämlich sich anzuschauen, wie die ganze Zeit so aneinander sich so anschauen und dann aber wieder so energisch deutsch miteinander reden, das ist echt komisch. Mhm. In jeder Hinsicht, also komisch in allen Varianten. Und der wird da so ein bisschen vorgestellt, genau eben wie Fräulein Rahm, auch ein grandioser Name, die so ein bisschen die Sekretärin des Captains ist. Und
unfassbare Szene.
Wie sie sagt so, ich habe 18 Kinder für Deutschland bekommen. Also sie kann halt, also sie hat so eine unfassbare Gestik und Mimik, das muss man ja wirklich lassen. Gespielt von Rebel Wilson, ich habe es gerade schon gesagt. Und dann sind die auf diesem Lager und dann machen die verschiedene Übungen und dann so langsam kommt wohl die Geschichte auf, das erzählen dann so ein paar von den Älteren, dass der Vater von Jojo wohl im Dorf wird gemunkelt, der ist ein Deserteur. Also er ist entweder übergelaufen oder abgehauen, auf jeden Fall war es Fahnenflucht, und Jojo wird damit ein bisschen aufgezogen und er wird natürlich gemessen an den nicht treuen Diensten, die sein Vater quasi an seinem Vaterland gemacht hat oder nicht gemacht hat, und muss dafür dann so ein bisschen gerade stehen und wird immer wieder in die Verantwortung gezogen, Dinge zu tun vor der ganzen Mannschaft, damit er quasi seine Tüchtigkeit beweisen kann, zum Beispiel indem er einen Hasen umbringt, was ihm dann nicht gelingt, und daraufhin wird er dann auch Jojo Rabbit getauft. Dann passiert ihm noch ein dummer Wahl, dann will er seinen Mut beweisen, nach einem kurzen imaginären Gespräch mit seinem Freund Hitler, will er dann auf einmal seinen Mut nochmal beweisen, fasst all seinen Mut zusammen und sagt, jetzt zeige ich denen mal, wie mutig ich bin, und dabei wirft er eine Granate in die Luft, die genau vor ihm landet, und es ist wirklich so einer dieser Looney Tunes Momente, muss ich sagen, im Film, den ich immer sehr geliebt habe, wie er dann da steht und sagt, oh oh, und dann explodiert diese Bombe und er fliegt so dumm weg wie so eine Puppe. Also das war sehr, sehr lustig. Und daraufhin hat er dann eine Narbe. Er ist dann quasi, wie er sehr, sehr oft sagt, ein entstellter Junge. Und bemerkt dann relativ schnell, dass er es jetzt wohl nicht mehr in Hitlers Leibgarde schafft, was ihn sehr, sehr traurig macht. Und zu Hause erzählt er darüber seiner Mutter und sie sagt, jetzt entspann dich mal. Das ist schon alles nicht so schlimm. Du bist so ein tüchtiger junger Mann. Und sie redet ihm die ganze Zeit noch gut zu, versucht ihm aber auch immer so ein bisschen mitzugeben, dass das mit Adolf Hitler wohl nicht ganz so geil ist, was sie immer sehr zu Diskussionen führt im Haushalt, woraufhin sie dann auch mal sowas sagt, wie hier am Küchentisch wird jetzt nicht mehr geredet über Politik. Und er kriegt so langsam mit, dass irgendwas im Haus nicht stimmt, denn da ist eine Frau, ein junges Mädchen, eine junge Frau, versteckt sich in der, ich weiß gar nicht, da gibt es ja einen Ausdruck für, das haben viele Wohnungen unterm Dachboden, das sind so, da kann man einmal quasi, das so ein, wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht.
Ich hab's jetzt einfach mal, ich hätte es jetzt einfach Zwischenwand genannt.
Ja, in so einer Zwischenwand versteckt sich ein junges Mädchen und er denkt erstmal, es wäre ein Geist und sie kennt natürlich seine Meinung über Juden und sagt dann, ich bin noch was viel Schlimmeres als ein Geist, du weißt, was ich bin. Und dann fängt die Beziehung an zwischen Jojo und, wie heißt sie noch gleich?
Elsa.
Elsa, genau. Sie hat den schönen Namen Elsa und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, die Schwester von Jojo ist weg, Inge. Und ihr Zimmer steht leer und in diesem Zimmer hinter der Wand versteckt sich quasi Elsa. Elsa ist dann natürlich erstmal damit konfrontiert, dass sie einen Jungen vor sich sitzen hat, der wahnsinnig fanatischer Judenhasser vorgibt zu sein und auch sehr euphorischer Hitler-Fan und schafft es natürlich A, weil ihre geistige Überlegenheit aufgrund ihres Alters allein schon und ihre Reife, für sie ist es natürlich eher wie so ein Spiel und man merkt auch so ein bisschen, wie sie ihn immer wieder schafft zu manipulieren und ihn auch immer wieder vor so Fragen vor sich selbst stellt, an denen der so grandios scheitert und gibt ihm dann immer wie so kleine Denkaufgaben und der muss sie dann versuchen für sich zu lösen. Gleichzeitigerweise, während er diesen ganzen Hass ihr gegenüber versucht zu transportieren und ihr das vorzuspielen, wie doof er sie findet, weil sie ja Jüdin ist, fängt er an, sie so ein bisschen zu interviewen, weil er ein Buch schreiben will darüber, wie man Juden leichter erkennen kann. Tipps holt er sich dafür auch ein bisschen bei Captain K, den er ständig fragt, ja, hier, sollte man da vielleicht nicht mal ein Buch schreiben? Der so, ja, mach das mal auf jeden Fall. Der sich einfach nur denkt, was will der Junge immer mit den Juden? Der Krieg ist fast verloren. Und das ist eine großartige Sache. Und zwischen den beiden entsteht dann auf einmal eine Freundschaft. Er versucht sie auch so ein bisschen zu gewinnen. Er versucht ihr auch so ein bisschen den Verlobten, von dem sie schon ein paar Mal erzählt hat, auszureden, indem er irgendwelche Briefe schreibt, was ich vielleicht eins der süßesten Dinge des Ganzen, also was an den Ideen her hat dieser Film ja so vieles, ne? Und diese Briefe von Nathan, die er sich da selbst ausdenkt und ihr vorliest, die haben so viel Süßes und dann gibt's auch...
Und wenn er dann immer, wenn er merkt, dass es sie traurig macht und er sie dann immer noch korrigiert, oh, da ist noch ein Brief aufgetaucht. Genau,
das ist so süß.
Oh Gott.
Dann gibt's aber so langsam den Moment, wo man merkt, die beiden finden zueinander, die beiden freunden sich an und am Anfang sind sie abhängig voneinander, weil er will ja dieses Buch schreiben und sie will nicht gefunden werden und die haben da so ein bisschen wie so ein Joint Venture und dann merkt er, ey, ich finde die, glaube ich, richtig gut. Und dann gibt's den süßesten Moment, das ist so der Moment, in dem es ihm richtig klar wird. Er steht vor der, sie darf sich einmal waschen gehen in der Badewanne und er sieht, wie sie quasi sich da drin wäscht und badet und dann schaut er nach unten und das ist ein richtiger
Wes Anderson-Moment,
wenn er so runter auf seinen Bauch schaut und man sieht da die Schmetterlinge im Bauch. Sehr, sehr süße Szene und dann wird's aber ganz kurz kritisch, denn ich glaube, kurz bevor der Film hätte so ein bisschen an Spannung verlieren können, macht Taika Waititi was sehr, sehr Schlaues. Er überlegt sich, dass die Gestapo dann auf einmal einen Besuch abstattet der Wohnung. Warum auch nicht? Die Mutter ist schon ein paar Mal auffällig geworden, ne? Man merkt, sie ist irgendwie Systemkritikerin. Damit geht sie auch nicht offen um, aber sie ist sehr abgebrüht, immer in ihrer Sprache und sie ist eine sehr, sehr laute Person in der Zeit, wo, glaube ich, viele Leute sich's nicht sehr leisten konnten. Ja, genau. Und dann kommt, wird dieser Besuch eben abgestattet und es kommt natürlich zu dem Moment, übrigens eine der witzigsten Szenen des ganzen Films ist, wie die sich alle heilen.
Hitlern.
Ey, das ist wirklich so lustig. Und das spielt auch Sam Rockwell und Steven Merchant, die spielen, heißt er nicht Steven Merchant? Doch, ne?
Ja, ja.
Steven Merchant, ja, okay. Der übrigens The Office geschrieben hat. Also, den kennen wir ja aus Life's Too Short, da sitzt er mit Ricky Gervais und
genau.
Großartige Szene, wie die da drin stehen und sich beheilen und der kleine Hitlerjunge steht da und dann kommt Steven Merchant als Gestapo-Offizier in diesen Raum quasi des jungen Hitlers und dann sagt er so, oh, ist so schön, wenn ich so wenn noch Leute so blind diesem dieser Propaganda folgen und so. Da steckt so viel Witz in dem seinen Sätzen und es ist aber so ernst vorgetragen, dass ich das einfach nur von vorne bis hinten geliebt habe, dann wird er darauf aufmerksam, dass ihm quasi das Messer fehlt. Das Messer gehört zu seiner Hitlerjugendausrüstung und sagt, sag mal, wo ist denn eigentlich das Messer? Und auf einmal steht Elsa, die Jüdin, nach der die ja quasi auf der Suche sind, ohne dass sie es wissen, in der Tür und sagt, hier ist das Messer und gibt vor, die Schwester Inge zu sein. Das passt gut, weil Inge fehlt, sie sieht Inge auch ein bisschen ähnlich, das Zimmer ist leerstehend, also kann ich sagen, das ist ihr Zimmer und dann fragt er nach ihrem Ausweis, der Ausweis wird kontrolliert von Captain K und als richtig befunden und dann finden sie noch dieses diesen Ratgeber, wie man Juden findet und wie man die bestimmen kann und darüber lachen die sich total kaputt, dann ist die Situation wieder entspannt. Das ist eine so schöne das ist so ein schöner Moment, weil die beiden da zum ersten Mal richtig als Team agieren und nicht nur die beiden, sondern auch Captain K, der dem man deutlich anmerkt, dass er unter dieser ganzen ich glaube, dass er wahrscheinlich mal ein Kriegsheld war und wahrscheinlich war er auch mal irgendwie sehr von der Propaganda eingenommen, aber der ist total desillusioniert, der will einfach nur noch, dass es vorbeigeht, der hat keinen Bock mehr, das merkt man ihm richtig an. Der auch großartige Momente immer zwischendurch hat, wie er zum Beispiel einmal Jojo sein Kostüm, seine neue Uniform vorstellt. Er sagt, es ist eine Uniform, aber was es eigentlich ist, ist ein Kostüm mit Federn und bunt und mit einem Maschinengewehr.
Und
ja, und mit einem Maschinengewehr, was noch Musik. Was mit Musik die Gegner nerven will und
soll die Lenkgegner ablenken
und also großartig, wie er das in aller Ernsthaftigkeit vorträgt und auch sein Kompagnon, der dann sagt so, ja, das ist aber geschützt, also das kann nicht einfach jeder machen dann, also das
nimmt viel ein Patent drauf,
viel zu doll sind mit dem Thema und Jojo einfach das nur registriert, sich denkt, ja, okay und der hilft ihnen in der Situation, denn er hat gesehen, dass sie quasi sich versprochen hat, denn sie hat den falschen, sie hat außerdem gesagt, sie hätte am 1. Mai Geburtstag, aber im Pass stand, glaube ich, der 7. Mai. Und daraufhin hat er ihnen geholfen, hat gesagt, ja, okay, stimmt so. Und dann war die Situation wieder gelöst und Jojo hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl und ist so ein bisschen gerade am um die Häuser ziehen. Das ist so ein bisschen eine Szene, wo man nicht weiß, wo will die jetzt hin? Und dann endet alles darin und das wurde wirklich von Taika auch sehr, sehr schön in Szene gesetzt, meiner Meinung nach, ist, dass Scarlett Johansson in diesem Film, die über die ich jetzt sehr wenig geredet habe, weil ich mir gedacht habe, dass du wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen mehr zu ihrem Acting auch sagst, weil ich finde wirklich, vielleicht ist es ihr stärkster Film, ich habe nochmal überlegt, aber klar hat man immer so Filme, mit denen man sie sehr verbindet, aber ey, leck mich am Arsch, als ich das halt nochmal geschaut habe, unfassbar.
Szene, wenn sie tanzt.
Und ihre Klamotten werden sehr, sehr doll in Szene gesetzt, vor allem auch ihre Schuhe. Und dann sieht er, wie sie an dem, wie sie aufgehängt in der Straße hängt, weil sie quasi eine Systemkritikerin war. Neben all den Leuten, die sie sich vor zwei Tagen noch angeschaut haben gemeinsam und seine Mutter zu ihm gesagt hat, als er fragte, was haben die denn getan, sagte sie, was sie konnten. Übrigens eine sehr, sehr schöne Szene. Und nun hängt sie da und er beschließt, das zu tun, was er quasi noch kann. Und das ist wirklich eine richtig absurd schreckliche Szene. Und dann kommen auch im Prinzip schon die Alliierten in das kleine Dorf, befreien dieses Dorf in einem schrecklichen Kampf. Der Kampf, das ist auch nochmal sehr romantisch, wird von den beiden nachts, also von Elsa und von Jojo, übers Dachfenster, schauen die sich diesen Kampf an wie ein Feuerwerk. Was natürlich absurd ist, aber so ein gutes Bild eigentlich für die Situation, weil endlich kann sie vielleicht wieder frei sein. Endlich ist dieser schreckliche Krieg vorbei. Jojo rennt raus, bekommt mit am nächsten Tag, Hitler ist gestorben, der hat sich in den Kopf geschossen und dann sagt, das mochte ich auch, dann sagt Yorkie zu ihm, ja, anscheinend ist da doch nicht alles so glatt gelaufen bei dem, wie wir dachten, die ganze Zeit. Und dann sagt er so, ja, überall sind Russen, da sind die Amerikaner und wir haben, alle sind unsere Feinde, bis auf die Japaner, aber die sehen auch nicht besonders arisch aus. und dann sagt einer von den beiden, es ist echt eine beschissene Zeit, Nazi zu sein. Und das sind so süße Dialoge. Generell die beiden ganz, ganz großartig. Auch die Szene, wie sie Blech einsammeln. Also da ist so
Robot, also dieses Robot, was wir auch als Cover haben, was immer das sehr schön gezeichnet hat.
Ja. Unfassbar schön. Unfassbar. So viele tolle Bilder mit den beiden auch, ne? Ich mach's noch ganz kurz fertig und dann kommen die Alliierten quasi. Man sieht dann noch letzte Kampfszenen, in denen viele Charaktere nochmal ihr Ende bekommen, wie zum Beispiel Fräulein Rahm, die mit einfach irgendwelchen Kindern daran, wo man nochmal so schön ihre Grausamkeit sieht, eine Frau, die 18 Kinder geboren hat, die aber kein Problem damit hat, einem anderen Kind eine Handgranate in die Hand zu geben und zu sagen, geh darüber und umarme den Amerikaner. Das ist wirklich einfach nur unfassbar. Und dann geht sie selbst mit dem Maschinengewehr auf die los in aller Heftigkeit und stirbt dann auch. Das sieht man noch. Dann sieht man noch Captain K, der auch auf die Amerikaner losgeht. Und das ist eigentlich eigentlich irgendwie eine schöne Szene, weil man merkt ihm so richtig an, er freut sich eigentlich auf diesen Moment, wo es dann endlich wahrscheinlich auch vorbei ist. Also die Geschichte ist bekannt, die Amerikaner beziehungsweise die Alliierten besiegen die Deutschen und Jojo läuft dann noch so ein bisschen mir nichts, dir nichts, verwirrt in der Gegend rum und wird dann von einem Amerikaner eingefangen und der wollte den an die Wand stellen quasi. Und Captain K, der eben auch da sitzt bei diesen Kriegsgefangenen, sagt dann, toll, dass du es geschafft hast, kümmere dich um das Mädchen. Und schreit ihn dann an und sagt, du verschissener Jude. Und daraufhin denken die Alliierten, er ist gar kein Deutscher, er ist gar kein Nazi, sondern er ist ein Jude. Und sagen zu ihm, hau mal schnell ab hier. Und dann hört er noch, wie Captain K erschossen wird und kehrt zurück zu seiner Elsa. Yorkie gibt ihm dann noch den Tipp, dass Elsa jetzt ja endlich wieder machen kann, was sie will und rausgehen darf. Dann wird ihm das bewusst und er tut dann erst noch so, als wäre der Krieg für Deutschland ausgegangen, weil sie wusste ja nicht, was draußen vor sich geht. Sie sitzt ja nur drin, hört die Schüsse. Und dann gibt das aber zu, führt sie raus und zeigt ihr, was passiert ist. Und es gibt eine Szene im Film, da sagt sie zu ihm, fragt er sie, was willst du machen, wenn der Krieg vorbei ist? Und dann sagt sie, ich glaube, als allererstes würde ich tanzen. Das ist eine sehr, sehr kitschige Szene, die aber ein wunderschönes Ende bereitet, denn die beiden tanzen dann nochmal zu der deutschen Version von Heroes von David Bowie und der Film hört so mit einem Filmzitat auf, wie er begonnen hat, denn er hat angefangen mit Gib mir deine Hand von den Beatles, auch schön zu sehen, wie Taika Waititi die Beatlemania und die ganzen schreienden, euphorischen Frauen.
Unfassbar.
Mit,
also dieser Anfang.
Ja, Alter. Mit Adolf Hitler. Also die Beatles mit Hitler gleichzustellen in der Anfangsszene, das war schon ein ganz großes Kino. Und dann hört es auf mit der deutschen Version von Heroes von David Bowie. Großartiges Ende. Richtig, die beiden tanzen miteinander. Richtig tränenreiches Ende. Es ist eine sehr, sehr schöne, süße Geschichte. Darüber, wie oft Rassismus uns manchmal im Weg steht oder unseren eigentlichen Emotionen im Weg steht und eigentlich nur Sachen kaputt macht, die so schön sein könnten, wenn wir diese Barrieren und diese veralteten, komischen Propaganda-Denkmuster manchmal nicht hätten. Sehr, sehr schöner Film, eins mit Sternchen.
Schön zusammengefasst. Rigoros, auch ohne Spoilerteil, einfach durcherzählt. Aber Ja, das ist wirklich, sind alle wichtigen Szenen genannt worden. Der hat ist wahnsinnig spielerisch im Umgang mit dem Thema. Und was man vielleicht noch nur so ergänzend sagen kann, ist natürlich auch das Verhältnis zwischen ihm und Adolf Hitler. Der ja natürlich nur der Adolf Hitler ist in seiner Vorstellung, der halt auch immer sehr kindisch redet und auch immer sehr viel kindische, dumme Sachen sagt. Also der sagt ja wirklich zwischendrin so Sachen, die halt total aus dem Ruder sind und wirkt ja schon fast niedlich, weil er ja im Endeffekt auch nur eine Gedankenprojektion von Jojo ist. Aber am Ende, und an ihm erkennt man ja auch die Kurve, wie er sich immer mehr vom Nazitum entfremdet und immer mehr auf das liberale Denken rutscht und merkt, dass das alles totaler Schwachsinn ist und dass ihn das irgendwie alles in die Irre geführt hat. Und das merkt man ja auch daran, wie er in seinem Verhältnis zu Hitler, dass er immer schlechter wird und Hitler ja auch immer ihm gegenüber immer aggressiver, genau, weil ja. er halt auch den, weil er auch merkt, dass er sozusagen Jojo verliert und Jojo ihn ja im Endeffekt aus seinem Leben stößt oder aus im wahrsten Sinne des Wortes aus seinem Leben tritt. Indem er ihn halt in den Schritt tritt und dann so den Tiger so völlig viel zu übertrieben wieder wie so eine Looney Tunes Sequenz einfach aus dem Fenster fliegt.
Genau, man merkt richtig, wie er ihn aufhört zu glorifizieren mit fortschreitender Dauer des Films, ne?
Ja, und am Anfang halt, wie die beiden so miteinander umgehen und wie und immer diese Kommentare und sowas und was machen sie da? Wenn sie in diesem Kamin rumwühlt und sie sitzen hinter dieser Scheibe in der Küche und Hitler sagt, du darfst nicht so laut sein, was machen sie da? Ey, Taika spielt den halt auch fantastisch. Also Taika Waititi spielt dann einfach auch noch, neben der Regiearbeit macht er auch noch einfach einen fantastischen Hitler. Der Film ist so fantastisch, weil er halt auf so mit diesem, also auch so dieses Glorifizieren dieser Person, dass man dem Jungen ja gar nicht verübeln kann, weil natürlich in dieser Welt, in diesem 45, auch wenn dieses 45 schon für die Deutschen quasi in Trümmern liegt und eigentlich das Ding für die so gut wie gelaufen ist zu dem Zeitpunkt, so wird das ja den Kindern als was anderes verkauft. Und Hitler ist wie ein Popstar, deswegen wählt er ja auch ganz bewusst diesen Start in den Film, den du gerade angesprochen hast mit dieser Beatlemania, weil der halt gefeiert wurde wie ein Popstar. So, das war halt nicht einfach nur ein Politiker, sondern er hatte auch noch einen ganz anderen Stellenwert. Und dadurch, dass man ja auch viele Sachen, das ist ja das, was Yorki am Ende auch sagt, wenn er sagt so, die Deutschen haben wohl ganz schön viele Sachen gemacht, von denen wir nichts mitbekommen haben. Die hatten wohl ganz schön viel Dreck am Stecken. Das ist ja auch so, ja, so wurde halt gedacht. Es wurde halt ein Feindbild überzeichnet, wo sie sagen, so, wie waren denn Juden? Ja, die hatten lange Zungen und Schuppen und sind wie Spinnen gelaufen.
Ja,
und erzählt dazu dieses ganz schlimme Bild und was auch immer übertriebener wird und man sich immer denkt so, wow, was ist hier los? Und dass dann diese Denke von einem Kind natürlich dadurch so, der ist 10 in dem Film, weißt du? Und der wird davon beeinflusst und denkt sich halt die ganze Zeit so krass, ja, wenn das alles so schlimm ist und wenn da dieser Typ ist und sowas, mit dem, das ist für mich der größte Mann, den es gibt, weil der uns rettet uns vor den Bösen, so. Und das wird da irgendwie auf eine sehr spielerische Art und Weise alles angegangen. Und gleichzeitig löst der Film auch sehr spielerisch auf, wie dumm, also wie grenzenlos dumm Rassismus ist und wie grenzenlos dumm das Dritte Reich war und wie dumm Propaganda ist und so weiter und so fort. Und er löst das alles sehr, sehr, sehr geschickt mit ganz einfachen, schlauen Kniffen auf. Und das ist an dem Film das, was den so gut macht, dass der. Und da muss man auch wieder sagen, das ist das, was Taika Waititi auch sehr gut kann. Und das hat zum Beispiel sogar die Mando-Folge auch gezeigt, die er gemacht hat. Aber das zeigt vor allem auch dieser Film, der hat ein unfassbares Händchen. Und das kann ganz oft schief gehen. Vor allem bei so einem sensiblen Thema wie dem Dritten Reich. Da eine Geschichte zu schreiben, die witzig ist, die tragisch ist, die du ernst nimmst, die dich zum Lachen bringt, aber auch zum Weinen bringt und dich am Ende mit der richtigen Moral rausschickt. Das gelingt dem hier mit 1 mit Sternchen, wie du gerade gesagt hast. Ich finde, das schafft der Film am allerbesten. Der ist der wandert auf einem schmalen Grat mit nicht nur einem Thema, nicht nur mit 2 Themen, sondern mit 5, 6 krassen Themen. Und das geht er einfach von Anfang bis Ende perfekt durch. Und das macht das Ding so unfassbar macht es zum absoluten Meisterwerk für mich.
Wir Deutsche, ja, ich glaube, wir, Max, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch hattest. Wir Deutsche haben ja immer so ein bisschen Angst, dass da der nächste schlimme sowas wie Er ist wieder da Film kommt oder sonst irgendwas, wenn man so, wenn man sowas in der Vorschau sieht. Und da muss man wirklich sagen, der hat's halt komplett drauf, wie er es schafft, einen Film zu machen, wo man den halt entglorifiziert. Es gibt immer noch sehr, sehr viele, auch gerade in den USA, sehr, sehr viele so Adolf Hitler-Fans. Und den da zu entglorifizieren, finde ich eigentlich auch schön, finde ich irgendwie witzig, dass Humor für sowas schon immer ein wichtiges oder gutes probates Mittel war. Ich meine, da muss man ja nur mal an der große Diktator denken von mit Charlie Chaplin, das, also
der hat das ja auch schon gemacht,
ja. Der hat das ja auch schon mal gemacht und so, und deswegen ich finde das eigentlich ein schönes Mittel, und das wurde weil es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, es ist ein furchtbar schwieriges Thema, und es ist mit der ganz heißen Nadel gestrickt, und es schafft wirklich, das so schön zu erzählen, wie du schon sagst, dass er in all diese Kerben schlägt und am Ende noch eine tolle Moral, und Chapeau.
Ja, also das ist wirklich, deswegen ist das so ein unfassbar wichtiger Film. Und dann ist der auch nicht nur, der ist ja nicht nur klein, sondern der ist ja schon relativ groß. Und ich werde das nie vergessen, dass eine Bekannte von mir, die bei Disney arbeitet, nach der Übernahme von 20th Century Fox, dass sie sagte so, naja, wir haben jetzt hier irgendwie die ganze Zeit noch mit Elsa und Star Wars irgendwie rumgedealt, und jetzt kommen mir auf einmal die 20th Century Fox Projekte reingeschneit, und der erste Film, den ich dieses Jahr promoten muss, ist einer, wo ein Junge die ganze Zeit mit Hitler redet. Das fand ich damals eine sehr schöne Geschichte, weil die natürlich auch alle waren so, huch. Aber das ist einfach so ein, also das ist schon ein Major-Liga-Film, so, auch wenn er jetzt nicht vielleicht so erfolgreich war wie Avengers, aber natürlich ist das ein großer Film, und dann ist es ja nochmal schwieriger, weil du ja einen Mainstream-Film machst, du hast einen unfassbaren Cast, also du hast Scarlett Johansson, die einer der größten amerikanischen Schauspielerinnen ist, du hast den unfassbar begnadeten Sam Rockwell, der eigentlich auch immer für Qualität steht.
Oscar kam mit einem Oscar zum Set im Prinzip, das muss man auch einfach nochmal so sagen.
Absolut. Ne? Absolut richtig. Du hast jemanden, die eigentlich quatschig ist mit Rebel Wilson, die aber in meiner Meinung nach einen fantastischen Job macht und ich auf eine absurde Art und Weise wahnsinnig sexy finde, seltsam. Du hast Alfie Allen, der aus einer der größten Serien des letzten Jahrzehnts kommt, so, und dann hast du noch ein paar andere Leute. Das ist ja schon auch ein großer Cast. Und man muss auch mal sagen, dass aber trotzdem, also die spielen alle unfassbar gut, und die formen auch alle dieses Bild von diesem seltsamen Deutschland und halt auch, also auch wie die da in diesem Schwimmbad sitzen und sowas. Das sind ja alles großartige
Szenen. Diese Bademützen,
und wenn die Jungs dann, die so rechts sitzen, Captain K und Finkel, und dann, Fräulein Rahm links im Bild sitzt und dann so dumm rüberrutscht, viel zu lange.
Wie er genervt sagt, so, oh, komm, sie trinken. Hol sie raus, sie trinken. Und übrigens auch noch ganz kurz, die Thomasin McKenzie ist eine, die Elsa spielt, ist eine Person, die kennt Taika Waititi schon ganz lange, er ist nämlich mit den Eltern befreundet, das sind bekannte Theaterschauspieler. Und der kennt die schon ganz, ganz lange, seit die ein ganz kleines Kind ist, und die darf jetzt quasi in seinem Film mitspielen. Ist auch irgendwie eine süße Geschichte. Und deswegen spielt die, finde ich, auch das so schön. Also man merkt richtig, das ist eine wahnsinnig tolle Schauspielerin. Genauso eben auch wie Roman Griffin Davis, der Jojo ist, der unfassbar
charismatisch ist. Der aussieht wie ein 10-jähriger Felix Lobrecht im Übrigen.
Aber sehen nicht alle 10-Jährigen aus wie Felix Lobrecht?
Ich finde, der sieht aus wie ein 10-jähriger Felix Lobrecht.
Ja.
Aber ich finde schon, also die beiden, ne? So, also Roman Griffin Davis, du hast das jetzt gar nicht zu Ende gesagt, aber sprich mal weiter.
Ja, ich finde es ja sowieso unfassbar, ne? Wenn ich überlege, mit 10 Jahren, da bist du so unsicher, also wirklich habe ich Angst gehabt, Hallo zu sagen, wenn ich in den Raum gekommen bin. Mhm. Und der spielt da auf großer Bühne eine unfassbar tolle Rolle. Und wenn du dem zuhörst, wie der erzählt, was er sich für Gedanken gemacht hat zur Rolle und was er schwierig fand, er fand zum Beispiel der deutsche Akzent, der hat den sehr vor eine Herausforderung gestellt. Textüben fand er sehr, sehr leicht, hat er zum Beispiel erzählt. erzählt. Aber klar, das ist natürlich schon irgendwie schwierig und es gab auch schwierige Momente am Set. Aber vor allem dieser deutsche Akzent, der hat ihm sehr, sehr zu schaffen gemacht. Und dann finde ich das trotz alledem, wie er auch so erzählt, was er dachte, wie seine Rolle gemeint ist, da denke ich mir so, boah, Alter, was bist du für ein krasser Junge, dass du dir mit 10 Jahren Gedanken darüber machst, wie die Rolle gemeint ist und dich da irgendwie reinfuchst und so. Da, also Chapeau, habe ich sehr, sehr großen Respekt vor. Gibt's übrigens ein sehr, sehr witziges Telefonat zwischen Tiger Waititi und ihm. Kann man sich angucken, wenn man sich das jetzt kauft, hat man das ja auch gekauft, um es zu Hause zu schauen. Da gibt's einen Audiokommentar, das kann ich jedem nur empfehlen, weil Tiger Waititi recht wenig redet und wenn er redet, telefoniert er eigentlich mit den Leuten und während er mit den Leuten telefoniert, er ruft also quasi jeden an, der in dem Film eine Rolle gehabt hat und während er mit denen telefoniert, übrigens auch Rebel Wilson kommt zufällig vorbei, sie sagt, ey, ich bin gerade eben Beverly Hills, soll ich kurz im Studio vorbeifahren, bist du bei Fox und fährt dann irgendwie da vorbei, kracht in dieses Studio rein, sagt, sag mal, was machst du hier, der hat da irgendwie nur Essen rumliegen, schmatzt auch die ganze Zeit während dem Telefonat, während im Audiokommentar, also nur am Schmatz, klingt wie eine Produktion vom Autokino, sag ich dir, das ist so sympathisch. Und dann telefoniert er eben mit Roman Griffin Davis und ruft ihn so an, sagt so, ja, und wie warst du dich? Und er sagt so, ja, Baba, und reden sie über Yorkie, den Schauspieler, Archie Yates. Und dann sagt er so, ey, das war der lustigste Junge am Set. Und Tiger so, aha, aha. Und dann sagt er, ja gut, okay, hier, die waren auch noch witzig, der war auch noch witzig, Sam Rockwell war richtig witzig. Und so wird er erzählt, also die ganze Zeit, Tiger sagt so die ganze Zeit, aha, aha, hör mal zu, Mann, ich hab dich prominent gemacht, ich kann dich auch wieder zerstören. Das ist so witzig. Und dann sagt er so, ich bin 12 Jahre alt, Tiger. Der so, ist mir egal, ich kann dich noch rausschneiden. Überall kann ich dich noch rausschneiden. Bist einfach durch einen anderen Jungen ersetzt. Es ist geil. So witzig, sich das anzuhören. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr den Film mögt, guckt euch das mal an.
Ach, das ist alles so schön. Ja. Das ist alles so liebevoll. Das mag ich, ey. Was kann man noch sagen?
Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson muss man nochmal erwähnen, natürlich. Scarlett Johansson spielt die wenigen Minuten, die sie hat in dem Film, einfach die ganze Zeit am Limit, spielt eine extrem taffe, tolle Mutter, emotional, sexy, selbstbewusst, bringt natürlich alles mit. Diese Rolle, diese Szene, wenn sie in der Küche sitzen und er sagt, wo ist Papa? Und sie sagt so, du willst deinen Dad? Ich geb dir deinen Dad. Unfassbar. Und dann an den Kamin geht und sich die Asche ins Gesicht reibt für den Bart und dann sozusagen mit sich selber spricht, also irgendwie den Dialog zwischen, ich habe den Jungen angeschrien und warum hast du das gemacht und sowas? Ah, ich weiß nicht. Und das ist alles so krass, wenn sie dann mit ihm tanzt und so und ey, auch wie sie da hinführen, also wie schlau. Witzigerweise habe ich, weil die Schuhe so präsent sind. Es gibt ja zwei Szenen, wo man ihre Schuhe schon ganz präsent sieht im Film. Das ist einmal, wenn irgendwie, wenn sie hinter ihm tanzt auf dieser, wo sie draußen sind und dann nochmal eine drin. Da kommt sie, glaube ich, die Treppe runter. Und da sieht man die Schuhe. Und da habe ich schon damals gesagt, im Kino so, oh Gott, ich glaube, diese Schuhe werden mal eine ganz wichtige Rolle noch spielen, weil die sind mir die ganze Zeit zu sehr im Bild. Und dann hat man noch die Schuhe gesehen von den Leuten, die da erhängt wurden, da war ich schon so, oh nein, bitte nicht. Aber wie er dann da ranführt und wie er natürlich auch das alles, wie er diese Elemente zusammensetzt, um dann dahin zu gehen damit, das ist wirklich auch toll geschrieben und schön erzählt. Also da, du hast so viel geile Momente, du hast diesen rein, du hast diesen wahllosen Humor, du hast wirklich ein toll geschriebenes Skript, das wahnsinnig empathisch ist mit allen Figuren und dich ganz, ganz stark durch das Thema lotst. Deswegen meinte ich auch vorhin so, der kann halt witzig schreiben, aber der kann zum Ende auch echt emotional und böse und traurig werden. Und aber auch dann wieder mit dem Kniff raus, das macht er tatsächlich in der letzten Mando-Folge auch so ein bisschen. Das fängt ja alles witzig an mit dieser Stormtrooper-Szene an dem Speederbike. Und das wird ja dann irgendwann zwischenzeitlich richtig tragisch, vor allem wenn sich dann IG-11 da beim Raussegeln nochmal selber in die Luft sprengt und sowas. Also das hat ja wirklich irgendwie, das baut sich ja auch bei dem in dieser Folge so krass auf und zeigt dann auch, wie mutig Tiger ist, irgendwie durch so einen Film oder auch nur durch so eine 30-minütige Serie zu führen. Und dann ist der halt auch noch super bildgewaltig. Also das ist jetzt gar nicht so dieses, das ist jetzt nicht so diese Bildgewalt, die man jetzt aus irgendwelchen Mega-Blockbustern kennt, sondern es ist eher so dieses
feine Wes Anderson.
Ja, Wes Anderson-Bilder halt, ne? Also dieses Bilderbuchartige, ganz viele Szenen, das hast du ja auch, als du aus dem Kino kamst, damals zu mir gesagt, so, ja, das ist irgendwie, da ist ein Hauch Wes Anderson, der da mitschwimmt, und das ist total so. Das ist die Szene, die du vorhin angesprochen hast mit den Schmetterlingen, das ist die von mir angesprochene Schwimmer-Szene, die ganz viel mit Symmetrien arbeitet und sonst irgendwas. Also das Screenplay ist auch fantastisch, die Farbgebung, die Farbwelt ist fantastisch, die Soundtrack-Auswahl ist fantastisch mit diesen deutschen Versionen, die Come Give Me Deine Hand, Wanna Hold Your Hand, englische Version von den Beatles, und dann am Ende mit der deutschen Version von Heroes rauszugehen, von David Bowie, die auch selber gesungen hat. Also auch sowas dann zu benutzen und sowas, das ist alles einfach extrem krass ausgeklügelt. Von vorne bis hinten, das ist so extrem rund alles. Obwohl da so viel passiert und obwohl da so viel Humor und Emotionsebenen abgreift und sonst was, wirkt das alles wie aus einem Guss, und alle ziehen am gleichen Strang. Das Casting ist von den neuen Leuten perfekt, von den alten Leuten perfekt, die Kids spielen perfekt. Also es ist alles einfach zauberhaft. Es ist wie ein tragisches Nazi-Märchen.
Es ist nochmal zu Scarlett Johansson, es ist irgendwie auch nochmal eine schöne, nochmal so eine ganz kleine Geschichte, wie sie quasi damit umgehen muss, wie eine Mutter damit umgehen muss. Scarlett Johansson, die auch selbst Mutter ist, wie die damit umgehen muss, dass ihr Sohn irgendwie die falschen Ansichten hat, wie sie die dem aber auch nicht nehmen kann so ganz, also sie kann ihn ja nicht so ganz desillusionieren, denn er ist ja auch so nicht tollpatschig, aber er ist ja noch so jung und vielleicht verplappert er sich, und das wäre gefährlich für ihn, wenn er sich verplappert. Also muss sie ihm quasi mit diesem schlechten Einfluss muss sie dem quasi behüten. Er muss quasi auf dem falschen Weg sein, damit ihm nichts passiert. Was sau der komische Konfliktmoment ist, den sie so souverän handelt, und dann sitzt sie aber auch gleichzeitig mit dieser heranwachsenden Frau, die vielleicht irgendwie eine selbstbewusste junge Frau war, sehr intelligent auch ist. Erzählt ja auch von Rilke-Gedichten, die ihr Nathan ihr schreibt. Und also ein sehr belesenes, selbstbewusstes Mädchen. Und die, das muss man sich ja auch mal vorstellen, was das für die Psyche bedeutet, wenn du eigentlich eine selbstbewusste Frau bist, die sich bildet und vielleicht Karriere machen will, und auf einmal musst du in so einem Dachboden wohnen, weil du sonst umgebracht wirst, einfach nur weil du quasi die Eltern, das Kind deiner Eltern bist, so, und der nichts getan hast, und ihr dann aber auch so ein bisschen einen Ausblick gibt auf was eine Frau bevorstehen kann, und erzählt irgendwie von einem Liebhaber in Marokko und dass sie noch nie einem Tiger in die Augen geschaut hat, und man trinkt Champagner, wenn man feiert, und man trinkt Champagner, wenn man traurig ist. Das ist auch eine unfassbar schöne Szene, und also da muss ich ehrlich sagen, wenn man überlegt, was die alles abgerissen hat, und dann hat sie den Oscar nicht bekommen. Großartig. Scarlett Johansson ist hat sich für mich so ein bisschen aus der sie hatte ganz früh fand man Scarlett Johansson toll, weil jeder Mann irgendwann mal in seinem Leben Scarlett Johansson verliebt war, und die für mich zum Beispiel im Film Lost in Translation ist die, hatte sich mein Herz gespielt. Dann kam viel Zeug, mit dem ich nichts anfangen konnte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und 2019 war absolut das Jahr von Scarlett Johansson. Die hat richtig abgeliefert mit zwei großartigen Filmen. Einer von ist Jojo Rabbit. Bin ich ihr sehr dankbar für. Finde ich eine unfassbare Leistung. Wirklich geiler Cast. Unfassbar.
Absolut. Absolut. Wirklich ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr gut besetzter, extrem schön und vor allem eigensinniger Film, der ganz einzigartig ist und der meiner Meinung nach gesehen werden muss. Wir haben ja vorhin noch mal ganz kurz im Vorfeld drüber geredet, dass es immer total seltsam ist bei dem Film. Das ist ja auch, was mir schon bei Watchmen aufgefallen ist, als wir über Watchmen geredet haben. Eine Serie, die ich ja letztes Jahr absolut abgefeiert habe. Wenn Filme sich mit so einem kritischen Thema wie Rassismus beschäftigen, dass dann oft die Kritiken ganz, ganz weird sind, weil auch gerade manchmal so Fankritiken oder sowas ganz doll nieder sind, obwohl die Serie wie Watchmen eigentlich nur also die einfach oberste Liga ist in der ganzen Machart und wie sie geschrieben ist und dann trotzdem aber so ganz schlechte Fankritiken hat. Es ist bei Jojo Rabbit gar nicht so unähnlich. Bei den Fankritiken, bei Watchmen war es ja so, dass dann die Rechten gesagt haben, das passt ihnen nicht, dass sich eine Superhelden-Serie jetzt auch noch der rechten Thematik bedient und die kritisiert. Das gehört da nicht hin. Es wurde dann so, was tut ihr den Comics an? Das wurde von der rechten Seite so argumentiert, was ja auch schon einfach Wahnsinn ist. Und jetzt bei Jojo Rabbit war es ja auch wieder so, dass wir drauf geguckt haben, weil ich habe ja so klar gesagt, schon im Januar, Februar, als ich den gesehen habe, ich gedacht so, ey, für mich ist der Film eine 10 von 10. Ich habe nichts an dem Film, was ich zu meckern hätte. Ich finde alles daran wunderschön und ich finde den auch so einzigartig und wichtig und so Filmen gebe ich dann auch wirklich die 10. Bei dir war es ähnlich. Was meinst du, warum hast du, oder hast du ihm mal vielleicht sogar eine Kritik angeguckt? Weil er hat jetzt aktuell nur einen 58er Metascore und das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ich glaube, ich habe mir da tatsächlich mal eine Kritik angeguckt, aber so kurz nach dem Kino, wo die auch schon so niederschmetternd waren und ich glaube einfach, dass es sehr viele Leute gibt, die, also es gibt verschiedene Sachen, die man kritisieren kann. Wenn man mal ganz kurz überlegt, was könnte man kritisieren? Klar, man kann ein Nazi sein und es blöd finden, wenn so ein Film über Hitler, über seinen Superstar gemacht wird. Das kann schon sein, ja.
Über seinen Superstar.
Und dann kann es natürlich auch sein, dass vielleicht Leute gesagt haben, ey, ich finde, da wird mir Hitler ein bisschen zu so verniedlicht. Das gibt auch Leute, die damit ein krasses Problem haben und verstehe ich auch, alles okay. Deswegen verstehe ich es total, wenn die Kritiken zu dem Film vielleicht auch ein bisschen gemischt sind oder so, wenn damit jemand ein blödes Gefühl hat. Ich persönlich, für mich, als der Mensch, der ich bin, wurde einfach... ja, und auch mit dem Mindset, was ich habe und so, finde eigentlich, dass dieser Film wahrscheinlich was Gutes tut und gleichzeitig noch ein wahnsinnig schöner Film ist. Und durch diese naiven Augen will ich den Film auch weiterhin betrachten. Hat mir großen Spaß gemacht und ich schaue mit sehr, sehr liebevollen Augen auf diesen Film, weil ich den echt toll fand.
Hab da nichts hinzuzufügen, 100% meine Meinung.
Ach ja, ich freue mich. Ich freue mich auf weiteres von Taika Waititi. Ich freue mich auf weiterhin so schöne Filme. Wird wahrscheinlich erstmal dauern, weil Filme dürfen, glaube ich, nicht gedreht werden. Darf man auch nicht vergessen, ist ja immer noch weltweite Pandemie.
Ist ja auch noch,
ja. Ist ja auch noch. Und aber eine gute Möglichkeit, sich zu Hause mal einen schönen Filmabend zu machen. Und wir verlosen auch noch vom Autokino, Max, als wären wir nicht schon großzügig genug das ganze Jahr über, wenn wir euch mit unserem Podcast bespaßen, verlosen wir auch noch Filme, Blu-rays, genau. Und wie viele das sind und so weiter, das machst du dann alles auf Instagram, ne?
Genau, das machen wir alles auf Instagram. Instagram.com/imautokino im unterstrich Autokino, weil im Autokino ist belegt von einem Profil, das Christian mal angelegt hat, für das aber das Passwort vergessen hat. So, solche Sachen passieren bei uns. Aber wenn ihr nicht auf Instagram seid, dann könnt ihr natürlich nicht beim Gewinnspiel mitmachen. Aber es ist auch immer ganz gut, Filme, die man mag und die so wunderbar sind, zu supporten. Denn Jojo Rabbit gibt's auch ab heute im Handel. Also ab jetzt.
Außerdem muss man ja auch sagen, das dauert immer ein bisschen, Max, bis du da zur Post gelaufen bist und das alles weggeschickt hat. Viel schöner.
Nee, das macht tatsächlich die Agentur, die mit der wir hier arbeiten, die hat gesagt, ich schicke das für uns weg, aber...
Ja, aber das muss dann so ein Praktikant machen, du weißt ja, wie es ist, ne? Ja, das und der verläuft sich dann auf dem Weg zur Post und dann...
Dann wirft er das aus Versehen weg.
Oder behält das aus Versehen im Rucksack. So ist das.
Ja, sowas. Geht dann aus Versehen auf eBay Kleinanzeigen, weiß es nicht.
Deswegen, nein, wenn ihr es heute gucken wollt, dann einfach so wie wir das auch gemacht haben, ich habe es mir einfach online irgendwo geholt. Und dann könnt ihr euch... Und wirklich, das Bonusmaterial, das ist witzig, weil wir vom Autokino hatten auch mal einen Audiokommentar-Podcast. Und ich sag euch, wie es ist, das ist gar nicht so unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also er sagt ganz oft sowas wie, ja, jetzt schauen wir erstmal wieder den Film. Und dann steigt er schmatzend ein und sagt, jetzt rufen wir mal, jetzt rufen wir mal jemanden an, jetzt rufen wir mal, irgendjemanden an. Und das finde ich großartig. Also das liebe ich wirklich sehr. Kann ich ihm nur empfehlen.
Gut, mein Lieber. Dann checkt auf jeden Fall Jojo Rabbit aus. Für mich Film des Jahres aktuell. Da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel ins Kino kommt, kann es auch dabei bleiben. Das war's schon wieder, mein Lieber, wa?
Das war's, ja, war.
Wieder eine gute Folge hier. Ditte ist Berlin, habe ich gelernt.
Ditte ist Berlin. Oh ja, das Thema, Thema Berlin, da riech ich direkt Wutgänsehaut, überall.
Wir wollen mit positiven Vibes aus diesem Podcast rausgehen.
Ja, das stimmt.
Ja, deswegen Leute, wir verabschieden uns, war uns wieder ein Fest. Wir hören uns in eineinhalb Wochen wieder. Wir haben die Folge jetzt vorgezogen, weil wegen Dingsy. weil heute Home Release ist von dem Film. Aber wir hören uns dann in eineinhalb oder in zweieinhalb Wochen wieder. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwann, wenn wir wieder Themen haben. Wir gucken, Christian wollte irgendwie Schule gucken und Mädchen und solche Sachen.
Ach ja, genau, da wollte ich ja noch ganz kurz was zu sagen. Und zwar habe ich einen Aufruf gestartet, Max, und der hat sehr viel Prominenz erlangt. Ich habe richtig viele Antworten bekommen und da kommen wir wohl nicht drum rum. Wir müssen den großen, die deutschen Filme der 2000er machen. Ende 90er, Anfang 2000er. Schule, Mädchen, Lamborg, all diese Filme.
Ja, aber Lamborg ist ja wenigstens noch ein guter
absolute,
Film, aber Mädchen und Schule ist wirklich
absolute Giganten. Naja, mit Karbrücken und so, das ist schon glaube ich, sehenswert. Und Bang, Boom, Bang. Und Max, ich würde mich ehrlich gesagt auch freuen, wenn wir diese Filme zusammen gucken. Zumindest vielleicht zwei oder so. Bang, Boom, Bang, immer noch meine Lieblingssituation gewesen. Also, ich saß mit Max, das erzähle ich noch ganz kurz zum Abschluss. Die meisten kennen die Geschichte schon. Die jetzt noch zuhören, kennen die Geschichte eh. Aber einmal erzählen wir es noch. Ich saß mit Max zum allerersten Mal in einem Sterne-Restaurant und zum letzten Mal. In einem Sterne-Restaurant, fällt mir gerade ein. In der Emma Wolf in Mannheim, wo mein geschätzter Kollege von Couchstuck, der Dennis, ja Küchenchef ist. Und Dennis habe ich an dem Tag kennengelernt. Und bevor wir ein Wort miteinander geredet haben, sind wir da erstmal zum Essen hingegangen. Und der wahnsinnig Mühe gegeben, hat so kleine Gags eingebaut ins Essen. Also war wirklich lieb. Und da war noch der Dominik von Choking Hesse dabei. Und der Dominik von Choking Hesse ist riesengroßer Bang-Boom-Bang-Film-Fan. Und das verstehe ich auch, weil es ein absoluter Kultfilm ist. Und auf einmal schreit er los und sagt so, was hat denn der Porno? Der Porno? Was hat denn der Porno?
Was hat der Typ, meine Olle zu ficken?
Ja, genau.
So, zitiert Kalle Grabowski aus Bam Boom Bang, laut im Sternrestaurant, hatte auch schon zwei, drei Weißwein-Intus, muss man dazu sagen, und schreit auf einmal durch dieses kleine, enge Restaurant, in dem mehr Köche als Gäste sind, und alle Gäste, die da sind, sind sehr fein angezogen. Max Manten macht mit seinem Bugs Bunny-Pulli von H&M und so weiter.
Das war wirklich, ich glaube, der Dennis hat sich in dem Moment gedacht.
Schreit der Typ auf einmal aus der Ecke hin so, was hat der Typ, meine Olle zu ficken?
Was hat der Porno-Wichser meine Olle zu ficken?
Und Christian und ich waren so zwischen und so, oh Mann.
Ey. Ja, weil wir haben halt schon.
Das war das erste Mal auch, dass wir mit Dominik essen waren. Ja. Also es war einfach alles irgendwie.
Das war vor allem, ja. wir haben natürlich das Absurde in dieser Situation schon direkt verarbeitet. Unsere Comedy-Masterminds wussten schon, dass wir das eines Tages witzig im Podcast erzählen können.
Ja, das erzählen wir noch 3 Jahre.
Aber noch mussten wir durch diese Situation durch. Und dann war das so diese, coole Geschichte, aber das ist geil, wir haben uns so die Blicke zugeworfen, Max und ich. Ich habe die ganze Zeit so Dennis so irgendwie so entschuldigende Blicke zugeworfen. Großartig. Lieb ich. Liebe Grüße, Dominik. Habe ich wirklich lieb. Guter Mann. Und das war eine besondere Situation, sagen wir es einfach mal so.
Das war eine besondere Situation. Mit der kann man es abhaken. Naja, war eine gute Zeit. Na gut, Leute, wir schicken euch in den Feierabend. Es war mir eine Freude, wieder zu Podcast mit meinem geschätzten Kollegen und meinem besten Freund Christian. Und ich sag tschüss, Christian.
Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Und ich sag auch tschüss.
Das ist doch super. Toll. Dann in dem Sinne,
tschüss.
Leute, macht's gut. Tschüss.